Breaking Web.
Dein Podcast über Erfolge und Misserfolge im Business.
Spannende Karrieregeschichten und einen ehrlichen Blick auf unser Leben als Webdesignerinnen.
Ohne Netz und doppelten Boden.
Mit Steffi Friedel
und Yvonne Hohmann.
Hallo.
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 Ein drittes Hallo. Stimme?
Das bin ich.
So schön, wir sind heute nicht alleine.
Genau.
Also ich rede gern mit dir alleine, Yvonne, aber ich freue mich trotzdem sehr, dass wir seit langer Zeit mal wieder einen Gast bei uns haben.
Ja. Genau. Ich bin die Alina.
Genau. Alina, ich würde sagen, vielleicht stellst du dich ganz kurz vor, wer du bist. Und schon mal herzlich willkommen bei uns hier in unserem kleinen gemütlichen Podcast. Ich hoffe, dass du dich wohlfühlst.
Ja, auf jeden
Fall. Und ich freue mich voll auf unser heutiges Thema.
Ich auch.
Das erzählen wir dann gleich.
Aus Gründen.
Aus Gründen.
Ist immer so geil, dass ihr das so schön anteasern wollt. So ein Cliffhanger. Wir erzählen das Thema gleich erst, aber das wissen ja alle schon, weil es ja überall steht.
Das aber kommt aber auch aus Feedback-Gründen. Also das war auch so, was bei uns voll lange gedauert hat, war so dieses Verständnis davon, wenn jemand da draufklickt, dann hat der vielleicht schon gesehen. Also das ist, ja, ich glaube, wir haben es heute manchmal noch nicht richtig auf dem Schirm, aber.
Das macht nichts. Das ist wie damals, als meine Mutter sagte, du darfst dem Opa nicht verraten, dass der Socken zu Weihnachten kriegt. Und dann bin ich hin und habe gesagt, Opa, ich darf dir nicht verraten, dass du Socken zu Weihnachten kriegst.
Ja, so das Prinzip unseres Podcasts.
Ja, da war ich übrigens noch klein, also nur für die zeitliche Einordnung.
Ja, Alina, stell dich doch mal kurz vor, wer bist du?
Ja, ich bin Alina und ich mache mal direkt so den Übergang. Wir drei kennen uns halt aus dem tollen Club der Webdesign Woman. Und genau, darüber bin ich auch auf euren Podcast gestoßen und höre tatsächlich auch jede Folge an.
Oh.
Und genau, und dachte mir so, yay, ich will auch mal in einen Podcast. Also ich mache halt beruflich, bin ich seit 2011 selbstständig. Ich habe mich im Studium schon selbstständig gemacht, damals noch zu Beginn viel mit Grafikdesign-Sachen und Printmedien. Und mittlerweile habe ich mich halt komplett auf Branding, Branddesign und Webdesign spezialisiert. Und genau, das halt kurz so über mich. Und ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf.
Voll schön.
Ich habe im Hintergrund gerechnet, 2011. Ich krieg's nicht
hin. Ach so,
ja. Es sind 14 Jahre.
Also ich kann es auch einfacher machen. Seit 2015 lebe ich davon, bin Vollzeit selbstständig. Das heißt, ich habe dann jetzt quasi bald 10 Jahre, dass ich davon lebe. Und 2011 kamen halt im Studium schon Anfragen, ob ich Sachen gestalten kann. Und dann habe ich es halt direkt richtig gemacht und habe mich nebenberuflich selbstständig gemacht. Und kann ich auch sehr empfehlen, weil das ist dann so ein softer Beginn, ne, für die Selbstständigkeit, das einfach nebenberuflich oder neben dem Studium zu machen.
Hast du vor dem Studium schon mal irgendwie in einem Betrieb gearbeitet oder mal gejobbt?
Immer schon. Also ich bin wirklich eine, die angefangen mit kleinsten Jobs, die man so kennt, Flyer verteilen, Babysitten, ich bin putzen gegangen, also alles Mögliche schon als Nebenjob gemacht, habe auch mal Pizzen gebacken.
Echt? Wie cool.
Ich mag es echt gern zu arbeiten, so, ne? Aber irgendwann war dann halt, dass ich auch sagte, so, nee, ich wollte immer schon in die Werbebranche, sage ich jetzt mal ganz grob. Mhm. Und hab dann halt probiert, da einen Nebenjob zu finden, was echt nicht so leicht ist. Hab auch teilweise Absagen bekommen, da überqualifiziert, weil diese 450 war das früher noch, die Minijobs halt, ne? Die, die waren halt auch nie gut bezahlt, so, ne? Und dann war das halt immer so eine Sache. Aber also ich habe immer schon gejobbt, kann man auch nicht sagen.
Ich frage, weil ich letztens mich mit jemandem unterhalten habe, weil ich bewundere das, wenn man schon so lange selbstständig ist. Ich finde, also wir können uns gerne später noch mal ein bisschen tiefer drüber unterhalten, weil ich kann mir auch vorstellen, dass sich das im Laufe der Zeit auch voll verändert, so mit der Selbstständigkeit. Aber ich hatte letztens einen Austausch mit jemandem, die auch während des Studiums direkt sich selbstständig gemacht hat. Und es war total spannend, weil sie ist jetzt in der Anstellung zum allerersten Mal nach, was weiß ich, wie viele Jahren Selbstständigkeit, und hat jetzt erst gemerkt, wie viel man als Selbstständige so schultern muss. Was für sie selbstverständlich war, weil sie es nicht anders kannte. Und jetzt merkt
spannend.
Sie, Genau, das fand ich nämlich auch spannend, weil sie hatte immer einen hohen Anspruch auch an sich selbst und auch passend zum Thema, so diesen Perfektionismus und dieses, sie dachte halt, das ist normal, sie ist ja selbstständig, jetzt ist sie in einer Anstellung und merkt, wie gut es ihr gerade tut, einfach mal das zu lernen. Da gibt dir jemand eine Aufgabe, sie setzt es um. Ja. Und sie hat, kann dann Feierabend machen und den Kopf ausmachen. Deswegen habe ich auch gefragt, ob du schon mal, wie das bei dir war, ob du schon nebenbei gejobbt hast und das einfach kennst, dass man einfach jobbt und geht wieder nach Hause. Weil ich das auch voll spannend fand, diese Perspektive, wenn man noch nie so in einem Unternehmen angestellt war. Und das fand ich auch spannend. Da dieses, ja, krass, was man eigentlich immer so wuppen muss nebenbei und was für uns so selbstverständlich ist, was für sie halt noch selbstverständlicher war, weil sie es nicht anders kannte.
Ja, das ist auch auf jeden Fall eine krasse Umstellung. Also ich habe auch nach meinem Studium habe ich mich nicht direkt selbstständig, also Vollzeit selbstständig gemacht. Ich habe erst in einer Agentur auch gearbeitet.
Ah, okay. Mhm.
Und und bin dann halt aus einer relativ spontanen Kündigung habe ich dann gesagt, ach komm, dann gehe ich jetzt direkt all in. Und habe aber für die Agentur am Anfang auch immer noch ein paar Sachen gemacht. Das war halt ganz, ein ganz netter Übergang.
Ja.
Genau, also ich kenne halt wirklich beides und ich habe auch Selbstständige in meiner Familie.
Das heißt, das ist aber gut, das halt, ja.
Ne? Genau. Und wurde auch gepusht in die Richtung, ne? So von wegen so, hey, ich habe ja nichts zu verlieren, weil diese ganzen... weiß ich nicht, die Programme zum Beispiel, ne, die ja auch teilweise teuer sind, die habe ich als Studentin ja eh alle gebraucht. Und ich hatte halt nicht irgendwie groß, dass ich jetzt denke, ich muss was mieten, ich brauche jetzt irgendwie ein Geschäft irgendwo oder keine Ahnung. Und
das ist ja das Schöne in unserem Bereich, man hat eigentlich eine kleine Einstiegshürde, weil man nicht direkt irgendwelche Büros mieten muss oder natürlich die Softwares, aber das war es erstmal.
Ja.
Ne?
Ich glaube, das erste Lehrgeld, was ich zahlen durfte, war tatsächlich an die Krankenkasse, weil ich halt Minijob, Studium und Selbstständigkeit parallel hatte. Und dann bin ich halt in 3 Monaten über meine 450 Euro gekommen und durfte dann für diese 3 Monate mehr nachzahlen, als ich in meiner Selbstständigkeit verdient hatte. Bitte, lernt man halt raus, ne? Muss man sehr strukturiert, also das lernt man halt raus, glaube ich, dieses strukturelle, organisatorische, das muss man halt einfach machen.
Nein, ich glaube, jede von uns hat schon mal so ein Huch, okay.
Du, das steht mir noch bevor. Ich habe mir ja letztes Jahr ein Auto gekauft als Firmenwagen, weil ich es dann eben auch steuerlich absetzen konnte. Und dadurch ging meine Umsatzsteuervoranmeldung aufs Jahr und nicht mehr ins Quartal oder monatlich. Und dann habe ich natürlich entsprechend auch mehr Gewinn gehabt, weil ich die Umsatzsteuer ja nicht im Monat, also ich frage mich nicht. Und jetzt steht die Krankenkasse da und sagt so, ne, da kommt dann schon aber noch so eine obere dreistellige, untere vierstellige Nachzahlung für den Krankenkassenbeitrag. Und ich habe jetzt schon gesagt, hier bitte erhöht den jetzt schon mal so schrittweise, also jetzt schon mal so ein bisschen, damit es mich nicht, ne, aus den Socken haut dann, wenn es soweit ist. Aber die Scheiße immer, du.
Das ist immer mein, also da muss ich schon sagen, dass ich immer sehr viel zurücklege, weil ich immer Angst vor Nachzahlungen habe, dass da irgendein Briefchen ins Haus flattert und huch, hier sind noch, keine Ahnung, genau sowas, Krankenkasse oder irgendwas, was man nicht bedacht hat. Und ich habe immer einen riesen Puffer, deswegen.
Ja, mein Partner hat jetzt, also der hat einen richtig guten Steuerberater, bei dem darf ich jetzt auch unter. Weil ich ja quasi gerade zwischen Kanzleien sitze, so nach dem Motto. Und der macht das wirklich so, dass er basierend auf der Jahresabschlussrechnung sagt, so fürs nächste Jahr legen Sie mal zusätzlich zur Umsatzsteuer das und das und das auf die Seite. Ne?
Das ist gut.
Und mein Partner hat meinen Jahresumsatz als Gewinn eingefahren. Also ihr könnt euch die Relation ungefähr denken. Ne? Also... Und der sagt so, ja, ich muss jetzt für nächstes Jahr mal mindestens 35.000 auf die Seite legen als für die Rückzahlung. Und ich sitze da so und denke so,
okay.
Der ist seit 1,5 Jahren selbstständig, aber der hat halt ganz andere Dimensionen als ich. Ja. Ne? Aber es ist halt schon, also na, da denkst du dir, dafür gehst du arbeiten. Ja, da geht's Geld dann hin, ey, krank einfach nur.
Ja. Ja, ich würde aber sagen, bevor wir da so weiter reiten, bei uns ist es ja der Brauch, wenn wir einen Gast haben, dass der Gast ein Wort für unser Whiteboard mitbringt. Und deswegen bin ich gespannt, Alina, welches Wort du mitgebracht hast.
Ja, also ich habe ja vorhin so schön angetönt, dass ich jede Folge gehört habe. Allerdings habe ich mir nicht bei jedem Zuhören jedes Wort aufgeschrieben. Ich hoffe, ihr hattet das Wort noch
nicht. Das ist nicht selbst vorbildlich.
Wenn, ist egal. Good Cop, Bad Cop gerade.
Aber ich hab mir gemerkt, dass die Yvonne gerne Wörter wörtlich nimmt. So formuliere ich das jetzt mal. Und das ist ein schönes Wort dafür. Und zwar ist das Wort Wertschätzung.
Ja,
Yvonne, fang doch direkt an.
Wertschätzung, oh, war ja mein Hirn direkt so, oh, Wertschätzung, schätz mal, wie viel das wert ist.
Ja, also kann man aber wirklich. Auf vielen Ebenen kann man das Wort halt nutzen und das finde ich so spannend an dem Wort.
Ja. Ja, das Erste, was mir aber bei Wertschätzung in den Kopf knallt, ist vielleicht auch ein bisschen passend zu unserem Thema heute, was wir natürlich noch nicht verraten, lol, obwohl es im Titel steht.
Bleiben Sie dran, ja. Es wird spannend.
Dün, dün, dün. Nein, ist Respekt. Mhm. Respektvoller Umgang. Wertschätzung heißt für mich, dass ich Verständnis aufbringe und nicht nur ich sage, ich habe Verständnis, sondern ich habe wirklich Verständnis für die Lebensrealität der Person, die mir gegenüber sitzt. Das ist für mich Wertschätzung. Mhm. Das war, glaube ich, die kürzeste Antwort, die ich jemals ever auf dem Whiteboard gegeben habe. Kann das sein? Ich bin ausgesprochen. Das ist so
falsch. Ich habe nichts mit. Ich finde, Wertschätzung ist super wichtig und mir ist direkt der Begriff fehlende Wertschätzung eingefallen, weil viele ist Thema, also gerade viele Angestellte, und ich kenne das auch so aus dem Angestelltenverhältnis, bekommt man Wertschätzung von Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet, wie ist die Wertschätzung untereinander, und dass sowas, die Arbeit kann noch so schön sein, aber wenn die Wertschätzung fehlt, kann es einfach super demotivieren. Und ich mag wertschätzende Menschen, kann man das sagen. Ich mag Menschen, die so auf so Kleinigkeiten achten, weil manchmal ist es einfach nur ein Wort oder dass man jemandem auffällt. Und das ist... Das macht so auch das zwischenmenschliche Dasein einfach aus und macht es schön.
Ja, das stimmt.
Finde Wertschätzung super wichtig und finde es schade, auch gerade wenn so raue Zeiten sind, dass oftmals das allererste, was so verloren geht, aus so der Respekt oder die fehlende Wertschätzung im Miteinander einfach.
Oh, ja.
Ne?
Ja. Oh. Ja, das stimmt. Ich habe das Wort auch gewählt, weil ich auch diese Kombi halt so schön und so spannend finde. Auch gerade so wir als Webdesigner, wir müssen ja auch den Wert, ich sage jetzt mal eines Unternehmens, wissen oder die Kernessenz quasi rauskristallisieren, sage ich jetzt mal, und den Wert halt visuell, inhaltlich so rüberbringen, dass man direkt von den Emotionen gepackt wird, sage ich jetzt mal. Und ne, das Ende so schätzen, also es ist ja nicht nur etwas einschätzen, sondern halt auch wirklich zu schätzen wissen. Also das ist nicht selbstverständlich. Und deswegen, also Wertschätzung ist mir super, super wichtig. Und wenn jemand meine Arbeit oder mich nicht wertzuschätzen weiß, dann habe ich ja mittlerweile halt auch einfach gelernt, dann Nein zu sagen zum Beispiel.
So, dazu hätte ich gleich noch Fragen.
Ja.
Oh, die Katze kommt. Yay!
Katze ist wieder da.
Falls sie am Mikro macht, das ist ein sehr süßer, kleiner, rot-orangener Fellball, der gerade die Poperze am Mikro reibt.
Sorry. Süß.
Nee, alles gut. Tiere sind erlaubt. Meine schlafen.
Tiere sind erwünscht.
Ja. Ich habe meiner Katze ein Heizungsbettchen gekauft. Und die singt da drin. Also es ist so ein Plüschding, was du an die Heizung machen kannst, was sich auch durch die Heizung aufwärmt, weil sie hat letztens versucht, sich auf diese schmale Fläche von der Heizung zu quetschen. Ja. Wo ich denke, oh, sie wird alt, das merkt man jetzt da dran. Und sie liegt da drin und du siehst halt nur noch die Öhrchen, die so über diesen Plüschrand drüber ragen. Also es ist sehr cute. Ja, völlig off topic. Aber ich mag das Wort, was du mitgebracht hast. Schön. Und ich finde es geil, wie meta wir gerade sind mit den Bedeutungsebenen von Wertschätzen, Wertschätzung. Ja, nee, richtig, voll richtig gut. Cool. Genau, du hast aber eben gesagt, und das fand ich cool oder das fand ich spannend, dass du gesagt hast, du hast gelernt, Nein zu sagen, wenn jemand dich und deine Arbeit nicht zu schätzen weiß. Ist dir das leicht gefallen oder war das ein Prozess?
Das war natürlich ein Prozess. Also ich glaube, das ist bei jedem ein Prozess. So.
Ja.
Als ich jünger war, wurde mir gesagt, dass ich naiv bin. Wir switchen jetzt über zum Thema. Wollt ihr es ankündigen?
Ja. Steffi ist mit Schmusen beschäftigt. Ja, wir sagen unser Thema. Nee, alles gut. Nee, sonst, du moderierst immer so schön. Nein, wir haben ja das Thema heute, Helfersyndrom. Genau. Hat Alina mitgebracht und mein innerer Labrador steht schon parat und freut sich, weil ich das Thema ultra spannend finde und daher auch die Frage, ob es dir schwer oder leicht gefallen ist, Nein zu sagen.
Genau, das muss man halt auch erstmal lernen, beziehungsweise bevor man lernt, Nein zu sagen, muss man erstmal wissen, wo überhaupt die eigenen Grenzen sind, ne? Ja. Also gerade bei dem Thema Hilfsbereitschaft muss man halt aufpassen, dass es nicht überswitcht in so eine Aufopferung, ne? Dass man sich selbst vergisst und andere oder je nachdem, was auch immer, übereinstellt. Und da muss man halt wirklich nachgucken. Also es ist ja nicht irgendwie immer alles möglich und das ist auch voll in Ordnung. Und das muss man einfach nur kommunizieren lernen. Und wenn man halt Nein sagt, heißt es ja nicht, ich sag Nein, tschüss, sondern ich sag, ne, das ist vielleicht jetzt nicht meine Kernkompetenz, aber ich weiß da wen, der könnte dir vielleicht besser weiterhelfen. Ist auch eine Art, Nein zu sagen. Nur halt eine nette. Ja. Genau. Also ich bin immer schon sehr gerne nett gewesen und bin auch immer noch nett, würde ich mal behaupten.
Sonst wärst du heute nicht hier. Ne?
Genau. Also. Es macht mir halt einfach Spaß und ich helfe total gern. Und da muss man halt wirklich aufpassen, weil also gerade so, ne, wie ich angefangen habe mit meiner Selbstständigkeit als Studentin, da hat man kein Geld, da muss man immer irgendwie gucken, da will man alles möglichst kostenlos oder günstig haben. Und wenn mich jetzt in meinem Business Leute anfragen, und ob ich denen helfen kann, heißt es ja nicht automatisch, dass ich das kostenlos machen muss oder so. Ja. Das sind halt Sachen, die muss man wirklich in einem Prozess erstmal verstehen, verinnerlichen. Und dann kann man halt weiter gucken. Und man kann sich ja immer noch Freiheiten rausnehmen. Also das ist ja... Genau.
Ja, du hast aber eben gesagt, dir wurde gesagt, du bist naiv.
Ja.
Wie kam das zustande? Weil das ist schon, also war das Close Family and Friends oder fuck you, deine Meinung interessiert mich nicht?
Nee, Mensch. Also ich glaube, ich habe vielleicht nicht, wie formuliere ich das am besten? Ich habe noch nicht viele schlechte Erfahrungen damit gemacht, Leuten zu helfen. Und deswegen denke ich mir, oder ich bin auch sehr, sehr aufmerksam, geht vielleicht ein bisschen in Richtung ADS. Ich habe da nie einen Test gemacht, aber wenn ich halt irgendwo stehe und ich unterhalte mich mit wem, ich nehme alles in meiner Umgebung wahr. Mhm. Wenn ich an der Kasse stehe, sehe ich, dass drei Personen vor mir die Person gerade nicht an die Tüten rankommt und dann helfe ich da halt einfach eben kurz. Und bis jetzt habe ich mit meinen ganzen Aktion, sage ich jetzt mal, eigentlich eher positive Erfahrungen gemacht als negative. Und naiv an etwas rangehen heißt ja nicht unbedingt, dass es gefährlich ist. So. Mhm. Aber dieses Wort naiv habe ich immer sehr, sehr negativ empfunden. Und eigentlich ist es gar nicht unbedingt negativ.
Ich habe zum Beispiel festgestellt, so in der Anfangsphase meiner Selbstständigkeit habe ich Menschen bewundert, die super naiv an manche Dinge rangegangen sind, an Sachen verkaufen und sich da, die haben, glaube ich, überhaupt nicht über negative Konsequenzen nachgedacht und dadurch sind die mit einer Leichtigkeit an manche Dinge rangegangen, die ich schon im Vorfeld 10-mal zerdacht hätte. Das weiß ich noch, da habe ich auch mit meinen Business Buddies mich über manche Menschen, wo mir auch gedacht haben, irgendwie hat es das Gefühl, die tapselt da so vor sich hin, aber wahrscheinlich lebt die leichter, die Person, weil ich das schon 5-mal zerdacht habe und irgendwie mir Sorgen gemacht habe und aus Angst nicht angefangen habe und die hat halt einfach so gemacht. Und da hatte ich auch für mich so ein bisschen den Bedeutungsswitch des Wortes naiv, dass das diese Leichtfüßigkeit bei manchen Themen, genau. Wenn man da einfach noch keine schlechten Erfahrungen gemacht hat. Und manche Menschen sind ja so, es gibt ja Menschen, die denken überhaupt nicht über Konsequenzen nach. Ich meine, ich glaube, alles kann in eine gefährliche Richtung gehen, aber da habe ich auch gedacht, ja, manchmal ist es vielleicht besser, wenn man nicht direkt mit Sorgen oder mit diesen schlechten Gedanken irgendwo rangeht, sondern einfach macht.
Ja, oder auch ganz groß diese Angst, was falsch zu machen, ne? Oh Gott, dass man denkt, man ist nicht gut genug oder so. Ja, da drüber stehen. So.
Ja.
Was ja in unserer Branche, glaube ich, einige betrifft mit diesem Thema, nicht gut genug zu sein. Ich finde gerade im kreativen Bereich ist es super schwer, sich ein Selbstbewusstsein aufzubauen. Oder man braucht ein Selbstbewusstsein, damit man kreative Prozesse vertreten kann. Weil da kommt ja oft eine Meinung mit rein und das ist einfach nur ein subjektives Feedback, was man bekommt. Und ich finde, ich habe es schon öfter auch erlebt, dass das Menschen total ausbremst, weil sie das Gefühl haben, da nicht gut genug zu sein.
Ja, Und das ist schön, dass du das gerade sagst. Das erinnert mich an euer eigenes Sprichwort. Ratschläge sind auch nur Schläge. Ich habe das seit eurer Folge echt schon oft mal so beiläufig erwähnt, wenn irgendjemand sagte, der und der hat mir irgendwas geraten oder keine Ahnung. Es kommt halt wirklich immer drauf an, wen man fragt. Also das ist auch eine der Sachen, die ich ganz am Anfang sofort für mich festgestellt habe bei der Selbstständigkeit. Wenn du Rat haben möchtest, frag nicht Leute, die nicht selbstständig sind. So.
Absolut.
Das ist halt echt eins der Dinge, so die bremsen dann. Also das das ist dann wieder nicht so gut.
Voll. Weil da fließen so viel eigene Ängste mit rein. Das ist auch meine Erfahrung. Erst als ich dann wirklich in den Kreis geraten bin die selbstständig waren, habe ich gemerkt, okay, da geht die Welt doch nicht unter und es ist nicht so gefährlich, dass ich morgen unter der Brücke bin. Und das ist echt so. Also dieses, mit wem unterhalte ich mich über manche Themen und welche Ratschläge nehme ich an, sollte man gut auswählen.
Ja. Wobei es ganz spannend finde, ich lerne das gerade, also Fehler machen, ne, so diese Angst vor Fehlern, die begleitet mich ja nonstop. Also ich weiß noch nicht mal, ob ich rückdatieren könnte, ab wann das angefangen hat. Ich glaube Kindesalter. Also Perfektionismus war immer schon ein Thema. Und Ausbremsen durch Perfektionismus auch. Und ich finde es gerade spannend, dass ich bei Friedi drauf achte, also bei meiner Tochter drauf achte, dass ihr das nicht passiert, beziehungsweise dass wir uns eine gesunde Fehlerkultur ranzüchten und ich eben sage, du, wenn du einen Fehler machst, ist es voll cool, weil dann lernst du was. Wenn du keine Fehler machst, lernst du nichts.
Ja.
Und das ist halt richtig schön, weil natürlich ihr fallen bestimmte Sachen schwerer und wir hatten jetzt ein paar Mal die Situation, wo sie gesagt hat, ja, meine Freundinnen können das alle schon besser als ich. Das wird ihr auch immer wieder mal begegnen. Wo ich dann aber gesagt habe, ja, aber guck mal, von August bis jetzt, was du alles neu gelernt hast, was du vorher nicht konntest und wie viel Mühe du dir gibst. Und ich achte halt wirklich immer drauf zu sagen, na, du gibst dein Bestes ist gut genug. Ja, solange du übst und weitermachst, ist das Beste, was du gibst, gut genug. Da muss nicht irgendwie, ne? Und das finde ich irgendwie total cool, weil das färbt auf mich auch so ein bisschen ab, merke ich gerade, obwohl das eigentlich gar nicht der Plan war. Aber ich lerne dann nochmal mit neu dazu. Mhm. Ist ganz schön.
Ja, total. Ich finde es auch mega spannend, dieser Grad zwischen Sachen ausprobieren und aber dann auch wieder mit etwas aufhören, wenn man merkt, es liegt einem nicht. Und wenn dann so drumherum von Aufgeben gesprochen wird, dann denke ich mir immer so, nein, es ist doch eine viel größere Stärke, den Mut zu haben und zu sagen so, hey, ich habe da keinen Bock drauf, ich höre es auf.
Ja.
So, zum Beispiel habe ich früher auch fotografiert für die Webseiten, weil ich dann schon so ein Bild im Kopf hatte. Und irgendwie es für mich einfacher war, die Fotos selber zu machen, weil ich das halt auch gut kann. Aber jetzt mittlerweile halt einfach festgestellt habe, dass das viel smarter ist, wenn ich wirklich Leute an der Hand habe, die für mich die Fotos machen und die mich verstehen. Ja. Mittlerweile habe ich das halt und fotografiere auch gar nicht mehr und fühle mich so richtig befreit dadurch halt auch. Ne? Also das ist immer es ist immer alles ein Prozess. Das ist, vielleicht fotografiere ich irgendwann wieder, wer weiß, aber
das eigentlich ist ja das Schöne, ist cool, dass es immer in verschiedene Richtungen gehen kann. Sag niemals nie, ne?
Ja.
Was mich interessieren würde, Alina, bei dem Wort oder bei der Thematik des Helfersyndroms, wie ist es bei dir in der Selbstständigkeit? Also ist das ein Thema, was sich verändert? Also ich muss verschiedene Fragen stellen. Ich fange mal so an. Hat sich das Thema Helfersyndrom im Laufe deiner Selbstständigkeit verändert? Und wenn ja, wie hat sich das so gezeigt? Das würde mich mal interessieren, was so dein Weg mit dem Thema ist.
Zum Beispiel Erstgespräche. Das hattet ihr auch schon mal irgendwann das Thema, ne? Dass das Erstgespräch oft ausarten kann zu einem Coaching zum Beispiel. Weil man halt einfach Sachen weiß und es fügt sich alles schon im Kopf zusammen und es ist so schlüssig und da gibt es Sinn und die ganzen Infos direkt so rauszugeben, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Also da teaser ich dann auch gerne selber, dass ich halt sage, okay, in die und die Richtung kann man sehr gut machen oder ne, dass ich so beispielhaft schon mal quasi Lösungswege mitgebe, aber nur bis zu dem Punkt, dass meine Expertise deutlich wird und das Vertrauen aufgebaut ist. Und ich dann halt auch ganz klar sage, also meine Grenze setze in dem Punkt, ne, dass man halt sagt, okay, man kann auch sonst noch mal irgendwie eine Beratung bekommen oder wenn wir halt in den großen Prozess gehen, von mir aus jetzt Brand Design, Website, was auch immer, dass man dann halt dieses ganze Komplettpaket hat und dass wir auch über den Tellerrand gucken. Also wenn ich eine Website mache zum Beispiel, dann muss ich vielleicht dabei erwähnen, ich mache größtenteils für lokale Dienstleister Webseiten. die nicht unbedingt oder die auch viel zum Beispiel über Google Maps gefunden werden, sage ich jetzt mal einfach so ganz, ganz platt. Mhm. Das heißt, wenn ich eine Website anbiete für einen lokalen Dienstleister, dann sage ich direkt, nee, wir machen Google Maps sofort mit. Weil das ist halt, worüber die gefunden werden, darüber gehen die auf die Webseite und das muss sich halt alles fügen. Und egal, ob ich jetzt auf in Google Maps bin oder auf der Webseite bin oder ob ich jetzt in das Geschäft reingehe, es soll immer das gleiche Gefühl, also der gleiche Wert vermittelt werden. Ja. Und die Erwartungshaltung kann man ja auch steuern und vorgeben. Und dann im Laufe des Gesprächs, ist es dann halt eigentlich so, über dieses Helfersyndrom schon mal Tipps geben bei der Erstberatung und solche Sachen. Das ist halt so mein größtes Learning eigentlich in der Selbstständigkeit, dass ich darüber halt dann auch echt viele Zusagen bekomme, Aufträge bekomme und langfristig halt Partnerschaften entstehen auch.
Das heißt, du machst es, dass du in einem Erstgespräch schon Tipps gibst?
Ja.
Spannend, weil ich hatte ähnliche Erfahrungen oder ich habe Ähnliches bei mir festgestellt in Erstgesprächen, dass ich am Anfang viel zu viel erzählt habe und viel zu viel schon unterstützt und geholfen habe für 0 Euro. Und dann war irgendwann mal, als ich gemerkt habe, Leute haben mit mir da das Gespräch, die dauern länger als angesetzt. Das war so, wo ich so festgestellt habe, okay, die Gespräche sind zu lang. Und dann habe ich irgendwann mal so, aber gebucht hat dann die Person nicht. Mhm. Und ich dachte, okay, ich habe ihr jetzt so viel preisgegeben. Ich weiß jetzt nicht, ob zu wem die dann gegangen ist. Aber das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, ich muss da echt aufpassen. Also ich teaser jetzt nur noch an, aber halt es wirklich voll kurz, weil ich einfach gefühlt hatte, ich habe da einfach umsonst geholfen. Die sind dann woanders hin und haben mich gar nicht gebucht, aber haben von mir schon irgendwie einen guten Ratschlag gekriegt. Wo andere Leute vielleicht wirklich einen Strategie-Call mit den Menschen machen würden, habe ich halt umsonst gemacht. Und ich habe da eher eine negative Erfahrung, wo ich dann gedacht habe, okay, ich mache das so nicht mehr.
Ja, aber das ist ja auch gut und wichtig. Also ich habe natürlich auch negative Erfahrungen damit gemacht. Es ist nicht nur so, dass das immer alles toll gelaufen ist. Aber dann lernt man halt auch zum Beispiel, okay, wenn man jetzt sagt, Zeit ist Geld, dann begrenze ich diesen zeitlichen Rahmen einfach direkt von vornherein. Wenn ich sage, okay, wir machen jetzt einen Kennenlerntermin, den mache ich ganz oft in Person, dass ich sage, okay, ich habe jetzt eine Stunde Zeit für einen Kaffee und wir reden mal über Business und was überhaupt. Ganz oft wissen die ja gar nicht, was für Möglichkeiten es gibt. Und wir aber schon als Profis. Mhm. Und ein bisschen preisgeben ist halt gut, aber halt so, dass es halt für einen auch selber noch stimmig ist. So.
Ja, das meinte ich so ein bisschen mit Anteasern. In diese Richtung könnte es gehen, aber wenn es dann der nächste Schritt, dann machen wir.
Meine Kennenlern-Calls sind jetzt auch keine 3 Stunden oder so.
Ja, ich habe dann das auch so ein bisschen gedämpft, indem ich einfach viele Sachen im Vorfeld abgefragt habe. Und seitdem ich mehr mit, also ich glaube, dass da wirklich der lokale Markt nochmal ein ganz anderes Feld ist als so ein Online-Business, die ja schon, und ich arbeite ja eigentlich nur oder doch fast nur mit Frauen zusammen, die ja schon länger am Markt sind und da geht es ja um Weiterentwicklung. Das heißt, die haben schon ganz anderes, bringen schon ganz andere Dinge mit und da läuft es auch jetzt anders ab. Die wissen ungefähr, was sie wollen und brauchen eine andere Betreuung. Und da habe ich gemerkt, okay, seitdem sich auch meine Zielgruppe so verändert hat, kann man auch so ein Kennenlerngespräch in 20 Minuten machen. Ich frage schon Sachen vorher ab und hat sich dadurch verändert. Das war aber, glaube ich, mehr so mit Menschen, die noch gar nicht so richtig wussten, und ne, so dieses zu viel am Anfang wollten. Und da hat nämlich auch dann mein Helfersyndrom gekickt, weil das habe ich nämlich auch, dass ich dann gedacht habe, okay, dann gehen wir da schon mal hier.
Website-Struktur steht schon, Liste der Plugins parat zum Versenden. Ja.
Wie ist es bei dir, Yvonne?
Ich habe der Punkt, an dem ich gemerkt habe, dass ich zu viel preisgebe, ist, als mein Gegenüber im Erstgespräch akribisch mitgeschrieben hat, wo ich dann dachte so, Moment, du hörst mir gar nicht mehr zu. Wir sind schon zu weit. Nee, ich dachte immer, dass ich viel, also mein Anfangsfehler gepaart mit meinem Helfersyndrom war, dass ich dachte, je mehr Wissen ich raushaue, desto mehr schmücke ich mich mit Expertise, desto wahrscheinlicher werde ich gebucht. Lol. Ja, also nein, das war es nicht. Aber ich habe wirklich gedacht, ich muss zeigen, was ich kann in diesem Erstgespräch. Und zeigen, was ich kann, war damals der Fehler, wirklich schon so die Strategie, die ich im Kopf schon fertig hatte für das potenzielle Projekt, einfach rauszuballern. Mhm. Und dann nur noch zu sagen, ja, und das können wir dann auch umsetzen zusammen. Zirp, zirp. Ja, also... Mhm.
Ja.
Ja, ja, und das war auch immer, wo ich mich, warum dauern meine Erstgespräche so lange? Das war dann eine Stunde, anderthalb, die ich da immer saß und dachte so, ne?
Was denkt ihr, wo kommt das her? Also dieses Helfersyndrom?
Das ist eine gute Frage.
Weil ich glaube, dass sich da die einige Personen wieder erkennen und dass man... Also auch vor der Selbstständigkeit hatte ich das. Immer das Gefühl, okay, du musst da jetzt helfen, damit du dazugehörst, anerkannt wirst, Liebe erfährst. Also dieses sich aufopfern oder zurückstellen. Frage ich mich, wo kommt das her?
Also bei mir auf jeden Fall, ich kann es eigentlich ja nur für mich sprechen, aus dem Bereich Empathie würde ich sagen. Ich empfinde Freude, wenn jemand dankbar ist für etwas, was ich gemacht habe. Und ich hänge oft auch selbst in Situationen, wo ich mir denke, dass ich mir wünschen würde, jemand hätte einfach Hilfe angeboten und ich müsste nicht erst fragen.
Ja. So. Ja.
Man kann natürlich auch voll in die falsche Richtung schießen. Also das habe ich eher im Privatleben schon öfter gehabt.
Die Lacher dazu.
Okay, ja. Emotionaler
Ich habe zum Beispiel drei, schon zwei, Obdachlose im Botanischen Garten geweckt, weil ich dachte, die sind kollabiert. Mhm. Solche Sachen. Habe aber parallel auch schon Leute, denen es wirklich nicht gut ging, dann gehabt. Und dann, wo ich mir dann denke, okay, aus der Erfahrung, dass ich weiß, ne, da ist jemand und dem geht es gerade wirklich nicht gut und der sieht vielleicht aus wie irgendwie ein Betrunkener, aber ist er gar nicht, weil er gerade einen Herzanfall hat. Das habe ich halt auch schon erlebt. Dann denke ich mir halt lieber einmal zu viel helfen, als einmal zu wenig. Also ich denke generell, bei allem, was ich mache, kennt ihr dieses Worst-Case-Spiel? Ich liebe das. Wenn man so überlegt, okay, was wäre wirklich Worst-Case? Und das ist meistens gar nicht so dramatisch. Und dann... ist auch gut.
Ja.
Ich bin auch schon von einem Obdachlosen mit blutigem Fuß und Scherben von einer Flasche, der ist hinter mir hergerannt, weil er wirklich keine Hilfe wollte. Er hätte auch einfach Nein sagen können. So ist er auch gereicht. Aber so Erfahrungen macht man halt. Ja. Aber es ist nie irgendwie was vorgefallen. Habe ich auch schon von Leuten mitbekommen, die aufgestanden sind, wenn jemand rassistisch wurde zum Beispiel und dann selber zusammengeschlagen worden sind. Also da, das ist halt echt, also ne, wenn die Hilfe gefährlich wird, da muss man halt ein bisschen aufpassen. Ist mir zum Glück noch nicht passiert bisher.
Ja,
das stimmt allerdings.
Ich habe so eine Situation, die du beschrieben hast. Ne? Ich hasse es, wenn Menschen weggucken. Ich finde nichts schlimmer, als wenn du offensichtlich siehst, dass da eine Person ist, die Hilfe braucht und Menschen gucken weg. Und ich weiß noch, das war Ende Studium in Mainz und da war ich am Wiesbadener Hauptbahnhof. Es hat gegossen wie aus Eimern und es lag mitten auf dem Vorplatz ein Mann mit einem Schirm und der Schirm hat so gewackelt, der hat gezittert. So, und ringsherum standen Leute unter einer Bushaltestelle, weil die A, nicht nass werden wollen und B, weil es ein Mensch mit den wahrscheinlich mit Migrationshintergrund war und auch jetzt nicht die fancy Klamotten anhatte, wie du das in Wiesbaden vielleicht Spießbaden-Wiesbaden vermuten könntest. Der lag einfach da und der war, wusste erst nicht, ist das der Wind, zittert der, was ist los? So, und dann habe ich nur zu meinem damaligen Partner gesagt, wir gehen da jetzt hin, ist mir scheißegal, wir gucken, was los ist. Der hatte einen epileptischen Anfall. Der lag mitten im Regen, der hatte einen epileptischen Anfall. Wir haben den dann in stabile Seitenlage gebracht, Notarztwagen gerufen. Und dann, als der Rettungswagen kam, kam plötzlich von den Seiten, von den Bushaltestellen, können wir helfen? Und ich weiß noch, mir ist damals so der Arsch geplatzt, weil ich dann wirklich laut geworden bin und die angebrüllt habe, gesagt, wisst ihr was, ihr Penner, bitte auspiepen, jetzt müsst ihr euren scheiß Arsch auch nicht mehr bewegen. Also das war einfach so diese Wut darüber, wo ich denke, ich kann das nachfühlen, was du gesagt hast, dass du manchmal auch erwartest, dass Leute dir Hilfe anbieten und du nicht fragen musst. Ich bin auch ein sehr aufmerksamer Mensch und mir macht das auch, also wenn ich irgendwo Obdachlose sehe oder Leute, denen es nicht gut geht oder so, mir greift das emotional richtig hardcore in die Eingeweide. Ich kann aber auch nicht weggucken. Und ich denke mir jedes Mal, ich gehe hin und frage und helfe, weil ich mir denke, wenn ich in einer Situation wäre, die ähnlich ist, ich breche zusammen, ich kollabiere irgendwas, ich würde mir wünschen, dass auch jemand kommt und hilft.
Ja.
Ich war, Touchwood, noch nie in der Situation, dass ich irgendwo zusammengebrochen bin und es hat niemand geholfen oder dass ich das Gefühl hatte, es hilft mir niemand in der Situation. Ja, aber ich finde die Vorstellung einfach so krank, dass da jemand ist, dem es körperlich, seelisch, was auch immer, nicht gut geht und alle gucken weg.
Ja.
Das kann ich nicht. Also ich, so ich bin nicht. Ich nicht gepolt. Ja, das ist irgendwie, nee.
Ich hatte früher im Schulbus einen Spitznamen, das kann ich ja mal verraten zu dem Thema. Mutter Teresa haben sie mich genannt. Weil ich mich immer zwischen die gestellt habe, die Fünftklässler gemobbt haben im Schulbus. Ja. So. Und dann wurde ich immer nur, da kommt wieder Mutter Teresa. Und so, Leute, ihr seid auch einfach gerade echt doof. Mhm. Also, ne, muss das denn sein? Überlegt mal, wie ihr wart. Das ist auch echt so mein, Problem. Jetzt aktuell habe ich halt immer noch das, dass ich alles und jeden entschuldigen kann, auch zum Beispiel. Und in Schutz nehmen kann. Also, ne, jede Reaktion, ich habe auf alles eine Erklärung und das muss ja gar nicht. Das ist einfach so ein Kopfkarussell. Das ist halt irgendwie was, was immer so abspielt dann und ich denke dann immer wieder über irgendwas nach und und biege mir das halt so zusammen, dass es dann in meinem Kopf wieder Sinn ergibt. So, warum die Person jetzt doof war zum Beispiel.
Ich finde es so spannend, weil es bei mir ganz anders ist, aus Erfahrung, weil ich so aufgewachsen bin, dass ich in meiner Kindheit mehrere Phasen hatte, wo sich jeder von mir abgewendet hat, so diese grausame Grundschulzeit und so. Und ich dadurch mich nicht mehr getraut habe, mich schützend vor jemanden zu stellen, weil ich erfahren habe, wie es ist, wenn man auf einmal so alleine da ist. Also diese Angst davor, von einer Gruppe ausgeschlossen zu werden, was ja so eine Grundbedürfnis ist und eine Urangst, die mir 2-3 Mal mehrfach in meiner Kindheit passiert ist, hat mich so sehr geprägt, dass ich Dinge feststelle. Also ich habe jetzt gerade überlegt, ob das gerade aktuell noch so Thema ist. Nicht mehr so, aber ich weiß noch früher, Ich hatte einen Impuls und dann hat mich irgendwas sofort zurückgehalten aus dieser Angst. Wenn du da jetzt was sagst und dich da hinstellst, bist du wieder diejenige, die am Ende raus ist aus der Nummer und dann wendet sich wieder jeder von dir ab und niemand redet mehr mit dir. Weil das hat echt was mit mir gemacht. Ich hatte in meiner Teenagerzeit das Bedürfnis, ich muss mich anpassen, damit man mich nicht ausschließt, was halt dazu geführt hat, wem soll man sich anpassen? Das war ganz schlimm für mich, bis man sich so selber verliert, weil man gar nicht mehr weiß, was mag ich eigentlich, was gefällt mir eigentlich, weil man so sehr in der Angst steckt, oh Gott, was ist, wenn man mich nochmal sich alle von mir abwenden? Ja. Und das ist total spannend, deswegen ist das bei mir ganz anders gewesen und ich hätte mich nie vor jemanden stellen können und mich für jemanden so einsetzen können damals, weil ich einfach viel zu viel Angst hatte.
Kann ich auch verstehen.
Ja.
Deswegen, also ich bewundere das immer und ich tue so mein Bestmöglichstes, aber ich weiß, dass ich bestimmt gehemmter bin, als ihr das jetzt seid, wenn solche Situationen sind, weil ich glaube, dass wenn man das erfahren hat in dem Alter, kriegt man das so nicht mehr raus. Also ich merke, da überlege ich 5 Mal, ne, auch so wie vorhin bei dem Thema einfach mal machen, Naivität. Ich überlege 5 Mal, okay, was passiert hier und da und dann ist die Situation schon vorbei, bis ich überhaupt dann mit der Situation klarkomme.
Ja, das kenne ich aber auch mit den Situationen vorbei und dann fällt es mir erst ein. So diese Schlagfertigkeit, ne, die hätte ich so gern.
Oh ja, das, Gespräche.
Also, das ist echt, da müsste ich vielleicht mal so ein Training machen oder so, dass man nochmal... Es wird ja mit der Zeit besser, weil man halt einfach Erfahrungen sammelt, aber so als Teenie damals... Ja.
Ja, das stimmt. Da wünschte man, wie bei Fabelhafte Welt der Amelie, der Souffleuse, der da aus dem Fenster die richtige, passende Antwort schlagfertig sagt. Das wünscht man sich manchmal, ja.
Wie ich das gefeiert habe bei dem Film, dass die über Münster reden, ganz plötzlich. Ich habe nicht so, Münster, meine Heimat.
Geil.
Also, bin Dorfkind, aber bin in Münster zur Schule gegangen. So.
Ja.
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 Ich finde es aber ganz spannend, weil ich glaube, bei mir kommt es von der Erziehung. weil ich, also ich sage ja immer, ich bin sehr behütet aufgewachsen und das bin ich auch. Also ne, ich bin auf dem Dorf groß geworden, wir haben ein Mehrgenerationenhaus, die Nabelschnur nach Hause ist dick wie ein Drahtseil. Mhm. Ne? Und ich hatte so, ne, also ich hatte so, wenn ich so zurückdenke, sage ich mir, ich hatte eine schöne Kindheit und ich hatte eine Mama, die war zu Hause und die war immer da. So, das heißt, ich hatte den Luxus, eine Mama zu haben, die viel mit mir gemalt, gesungen, gebastelt, gemacht hat. Ich hatte eine Oma, die das ganz genauso gemacht hat. Jetzt heute im Erwachsenenalter reflektiert man das ein bisschen anders. Das finde ich ganz geil, so von der Wahrnehmung her, dass ich denke, das, was meine Mama und meine Oma gemacht haben, also das, was meine Mutter von meiner Oma übernommen hat, ist, die eigenen Bedürfnisse hinten anstellen für andere. Ja. Für meine Mutter war ich das. Ja, und ich merke bei Friedi gerade, also wenn meine Mutter zu Besuch ist und Friedi und ich einen Konflikt haben in irgendeiner Art und Weise, wo ich halt merke, dass da kommt ein Konflikt zwischen ihrem und meinem Bedürfnis. Und ich mache das eben nicht so, dass ich sage, ich gehe jetzt bis zur kompletten Selbstaufgabe diesem Kinderbedürfnis nach, sondern ich versuche einen Weg zu finden, wo wir beide halbwegs überleben können, weil wir dadurch, dass wir zu zweit sind, muss der Laden halt laufen. Und wenn ich mich die ganze Zeit selbst hinten anstelle, falle ich irgendwann um und dann geht gar nichts mehr. Und ich finde es immer ganz spannend zu beobachten, wie meine Mutter dann anfängt, in ihre Rolle zu gehen als Mutter/Oma. Und ihr Ding da abzuspulen und ich merke so, nee, das funktioniert hier gerade nicht. Das zum einen. Und was ich ganz spannend finde, weil du sagtest, im Schulkontext oder in der Grundschule, ich bin als Kind auch übel gemobbt worden, weil wir so ein bisschen immer so, dass nicht arme Leute Kind waren, aber ich hatte Klassenkameradinnen, die sehr gut gestellt waren finanziell und wir waren eher immer so, weißt du, Arbeiterkind, Arbeiterfamilie und wir waren so drei Kinder in der Klasse, die nicht so viel Geld zur Verfügung hatten damals und das hat schon gereicht, um wirklich hässliche Dinge zu machen und das hat mir auch extrem zugesetzt, aber ich hatte immer den Punkt und ich frage mich gerade, woher das kam und ich glaube, es sind Bücher gewesen. Ich habe immer Bücher gelesen von, weißt du, so Ronja Räubertochter, Pippi Langstrumpf, Kinder von Bullabü, also Astrid Lindgren, Heldin meiner Kindheit. Und ich glaube, durch diese Astrid Lindgren Bücher hatte ich immer so diesen Kompass zu sagen, ich riskiere es jetzt, dass ich aufs Maul kriege, weil mein Kompass innen drin sagt, das, was da gerade passiert, ist nicht richtig. Und ich möchte dann lieber was sagen, anstatt da, also so, ne, das war so, ich habe dann trotzdem gelitten, also ich hätte, glaube ich, in beiden Seiten gelitten, aber ich glaube, bei mir kommt es auch von da. Mhm.
Ja. Hat bei mir mit Sicherheit auch viel mit meiner Kindheit zu tun.
Ja.
Ich habe auch gerade überlegt, bei mir war das Helfersyndrom auch so, also ich habe immer gedacht, wenn man jemand hilft, dann ist die Person dankbar, dann mag die Person dann dich und dann gehörst du in dem Kreis dazu. Und auch so zu dieser Phase und dieser Teenage-Phase habe ich auch immer gemeint, okay, du musst, aber auch so in diesem, ich sag's mal, toxischen, ich gebe bis zur Selbstaufgabe, meine Freundinnen, für die muss ich alles machen und da muss ich sofort alles stehen und liegen lassen, damit sie noch meine Freundinnen sind. Also es war immer so diese Angst bei mir verbunden, wenn sich jemand dann von mir abwendet.
Ja.
Und ich weiß, dass das bei mir der Ursprung war, aber nicht auf eine gesunde Art, sondern wirklich, ich tue das, damit man mich akzeptiert und mag, weil ich dann dachte, ja, die Person, die denkt dann, ja, die Steffi hat mir geholfen, also ist sie weiterhin meine Freundin so.
Und ja, dass man sich das verdienen muss.
Kinderhirn.
Ne?
Genau, man muss sich das verdienen.
Du musst dir Zuneigung verdienen.
Also,
ja.
Durch das ist echt auch ganz lange, war für mich Freundschaft nicht so selbstverständlich, sondern immer am Bröckeln. Ich dachte immer, okay, wenn du jetzt das und das nicht machst, sind die Personen wieder weg. Und das baut ja voll den Druck auf. Und ich glaube, diese ganzen Sachen, die spielten damals halt mit rein. Und ich habe das auch erst viel später dann begriffen, dass es einfach nicht so sein muss und dass ich auch mal sagen kann, ich kann dir gerade nicht helfen und dass das auch okay ist, dass ich das sagen kann.
Ja.
Aber natürlich, ich glaube, dass wenn jemand so ein Helfersyndrom hat, dass das bestimmt auch irgendwelche Mechanismen aus der Kindheit, da sind halt ja, wenn die Grundsteine gelegt, ne, die uns im Leben begleiten. Und ich glaube auch, dass viele auch grausame Mobbing-Geschichten und sowas erlebt haben, wo vielleicht auch solche Sachen ausgelöst haben. Und das Spannende ist halt, wie wir das heute, ne, im Berufskontext damit umgehen. Weil man kann, was ich so von dir höre, Alina zum Beispiel, das ist ein super gesunderer sagen, ne? Einen super gesunden Umgang damit hast, ne? Ja, du bist dir dessen bewusst und lässt dich aber so nicht ausnutzen, beziehungsweise hast gelernt, da Grenzen zu setzen. Ich weiß aber, dass viele, und da war ich auch so, dann eher zu dem, gerade in unserem Beruf auch, dazu tendieren, okay, ich muss das, glaube ich, jetzt mit umsonst machen oder ich muss das jetzt noch zusätzlich anbieten und kann ich dafür jetzt einen Preis verlangen? Also, dass da dann keine gesunde Einstellung dazu ist, dass man helfen kann, aber auch, dass das seinen Preis kosten darf und dass man dann aber auch mal unbequem sein darf und ne, solche Geschichten.
Ich habe zum Beispiel auch so ein bisschen Dilemma, damit Hilfe anzunehmen. Das musste ich auch erstmal lernen. Ich habe dieses Jahr das allererste Mal jemanden wirklich in mein Business gucken lassen und dafür bezahlt, mir zu helfen. So. Mhm. Und das war für mich voll die Überwindung und ich habe es mega gefeiert und fand es voll toll und kann es nur weiterempfehlen. Also das ist immer, es ist ein Geben und ein Nehmen und das soll es ja auch eigentlich sein. Mhm. Aber man darf natürlich trotzdem nicht vergessen, dass wenn man jemandem hilft, ist das wie bei einem Geschenk machen. Mhm. Nur weil ich was verschenke, heißt das nicht, dass ich auch ein Geschenk bekomme.
Ja.
Also die Erwartungshaltung muss halt sehr weit unten sein, dass man nicht enttäuscht wird.
So. Ja.
Ja, was ich spannend finde, was du gerade gesagt hast, helfen und und direkt eine Gegenleistung voraussetzen. Das ist, finde ich, der Worst Case, den du haben kannst von Menschen, denen du begegnest. Weil mir ist tatsächlich, oder zumindest ist mein die Awareness, mir fällt gerade nur der englische Begriff ein, die Awareness darüber, das Bewusstsein darüber, dass ich Probleme habe, Grenzen zu setzen und dass ich ein Helfersyndrom habe, die kam erst im Erwachsenenalter. Mhm. Ich habe immer gemerkt, irgendwie so Freundschaften kommen in Stocken, oder bei Steffi würde mich auch interessieren, hast du bei Freundschaften auch immer im Voraus schon Sachen analysiert, die potenziell schiefgehen könnten, um gegenzusteuern?
Klar.
Ja.
Also nenn mich Queen vom Overthinking.
Ja.
Das hat mich verrückt gemacht. Ich bin jemand, die super viel dazu neigt, auch heute noch Dinge zu zerdenken. Und ich habe mittlerweile auch durch Therapie gelernt, dass ich auch manche Sachen nicht zerdenken muss und auch über manche Sachen mir jetzt noch keine Gedanken machen brauche.
Ja.
Aber Yvonne, das ist früher, da ist diese Maschine hier oben, hat ganz furchtbare Sachen zusammengesponnen. Und ich glaube auch, jetzt rückblickend, war ich teilweise einfach ein super unangenehmer Mensch dadurch. Wenn du dir vorstellst, da will jemandem zwanghaft alles recht machen. Und ne, das ist ja eigentlich eine super unangenehme Eigenschaft. Und ich dachte damals, ja, aber wenn ich doch genau das mache, was die Person möchte, dann kann die mich doch nur lieb haben, so auf die Art. Und es hat halt genau zum Gegenteil geführt, dass ich dann irgendwie als unangenehm empfunden wurde oder ne, Ich wusste ja nie, was das Thema, oder nicht so richtig, was die Themen sind, was das natürlich noch schlimmer macht, weil du weißt ja nicht, an was man sich anpassen muss.
Mhm.
Und es ist halt ein mega Teufelskreis.
Auf jeden Fall. Das hat auch viel mit Hilfe annehmen oder Ratschläge annehmen zu tun. Weil wenn man ungefragt Tipps raushaut, kann das halt auch als störend aufgefasst werden. Also die Erfahrung habe ich auch schon gemacht, dass ich irgendwie hier spazieren gegangen bin und gefragt habe, ob eine Person die Stirntaschenlampe mal einen Tacken runterstellen kann, weil ich halt so geblendet war. Und es artete dann ein bisschen aus, wo ich mir so dachte, okay, das war jetzt nicht meine Intention damit. aber ich wurde halt, also ne, das war halt als persönlicher Angriff aufgefasst, obwohl es von mir gar nicht so gewollt war. Und wenn man es dann in dem Moment schafft, das zu kommunizieren, dann hat man es wieder.
Ja.
Und das muss man halt auch erstmal lernen.
Ja. Und so, ne? Die Emotion rausnehmen, ne? Weil ich glaube, gerade so dieses Angriff und Gegenangriff, das kann ja in dem Moment richtige Gräben reinhauen und die Situation total zerstören. Da muss man ja echt einen kühlen Kopf bewahren, dass man checkt, okay, der hat gerade, oder die Person hat gerade einfach mich auf den falschen Fuß erwischt und das dann diese Kommunikationsregeln, ne, mit dem Empfänger und dem Absender, dass man das in dem Moment so reflektiert hinbekommt, das ist natürlich auch eine Geschichte. Nicht so leicht, ja.
Was ich ganz spannend. Oh, sorry.
Achso, ich wollte nur eine kurze Sache noch anfügen, weil du das vorhin auch so schön thematisiert hast, Steffi. Dieses Beispiel habe ich in meinem Kopf, das kommt so ständig als Beispiel, wie im Flugzeug. Man muss sich zuerst selbst die Sauerstoffmaske aufsetzen und dann den anderen, weil man kann nicht jemandem anderen helfen, wenn einem selbst nicht geholfen wurde. So, das wollte ich noch sagen.
Nee, das ist spannend. Da kann ich aber ansetzen mit dem, was ich sagen wollte. Und zwar ist, glaube ich, das größte Risiko für Menschen mit Helfersyndrom, an einen Master Manipulator zu geraten. Also, weil ich habe nämlich ganz spannend mit meiner Therapeutin gesprochen und gesagt, dass, also so bestimmte Muster einfach, ne, weil ich habe zu ihr gesagt, wir räumen jetzt auf, also ich habe mir die eigentlich geholt, um meine Scheidung, Trennung und so zu verarbeiten, und wir klicken so gut, dass ich gesagt habe, so pass auf, wir räumen jetzt mal auf von der Wiege bis zur Bahre, räumen wir jetzt einfach mal auf, wir gehen einmal durch. Und sie hat was ganz Spannendes gesagt, und zwar hat sie gesagt, dass Menschen mit Helfersyndrom oder auch gerade Leute, die zum Beispiel ADHS haben oder die hochsensibel sind oder einfach sehr empathische Menschen sind, dass deren Kryptonit Narzissten sind. Weil die Verhaltensweisen in der Anfangskennenlernphase identisch sind, aber mit unterschiedlichen Motiven. ADHS-Leute, Hochsensible und Empathen, Lovebomben am Anfang und sind total euphorisch, weil sie den Menschen kennenlernen wollen, weil sie euphorisch sind und so, wow, ich mag dich total und wir haben total viel gemeinsam, juhu, ja, let's be best buddies forever. Und der Narzisst denkt sich so, geil, jetzt lerne ich dich erstmal kennen und guck, wie du klickst, und dann setze ich meine Hebel und kann genau da ansetzen. Und das war so spannend, das festzustellen, weil das zum Beispiel rückblickend Sinn gemacht hat in Schulfreundschaften oder Beziehungsdynamik. Und das hat nämlich dazu beigetragen, auch bestimmte Muster nochmal jetzt zu hinterfragen, warum es mir schwerfällt, Grenzen zu setzen, nämlich weil auch eingeprügelt ist, ich muss mir Zuneigung verdienen. In der Kindheit, in der Schulzeit, in der Selbstständigkeit, in der damals Beziehung, Ehe, was auch immer. Ne? Und das, was nämlich lustig war, war, dass ich zu meiner Therapeutin sagte, ich stolpere drüber, dass ich die Erfahrung mache, dass Liebe nicht an Bedingungen geknüpft ist. Mhm. Und sagt sie so, ja, aber das ist der Normalzustand, alles andere nicht. Und ich so, holy shitballs. Ja, also das ist eine völlig neue Erfahrung. Deswegen, finde ich spannend.
Ja.
Diese Muster.
Ja.
Ich bin, gerade wenn bei solchen Themen, finde ich es immer wieder spannend, weil ich das früher irgendwie nicht gedacht hätte, wie eng verwoben einfach Selbstständigkeit und ich als private Person, wie eng das einfach ist. Also ich weiß auch, beim Angestelltenverhältnis konnte ich manche Sachen, da gab es noch Dinge, die ich besser trennen konnte. Und bei der Selbstständigkeit so gar nicht. Ne? Also das sind so manche Sachen, die man privat hat, die schleppt man so mit. Und wenn du das so erzählst oder wenn ich uns so zuhöre, das macht mir das wieder so bewusst, dass es diese größte Persönlichkeitsentwicklung so eine Selbstständigkeit ist, weil wir halt täglich in unserer Haut stecken und das halt nicht aufhört. Ne?
Kennt ihr noch diesen Instagram-Filter mit dieser traurigen Musik, wo die Farbe rausgenommen wird und so graue Herbstblätter vorbeifaden, was man ganz am Anfang in Instagram-Stories mal als Filter drüberlegen konnte?
Nee.
Nicht?
Oh, ich komme mit Filtern gar nicht klar. Ich denke mir dann immer, das
es gab doch auch dieses, wo du so drücken konntest, und dann kam so Metal-Musik, wo Flammen hochgekommen sind, diese Asbach-Uralt-Filter, als Instagram angefangen hat, Snapchat zu imitieren.
In dieser Filterwelt war ich nie.
Oh, krass.
Und
zu
der Zeit hatte ich, wo Instagram mit Stories gestartet ist, hatte ich gerade keine Social Media. Ich hatte ja 3-4 Jahre kein Social Media. Das war wohl zu der Zeit. Das war das Beste, was ich machen konnte.
Muss ich echt sagen. Nee, aber der Grund, warum ich diesen Filter jetzt aufbringe, ist nicht, weil wir wieder in Richtung Social Media gehen, sondern weil ich manchmal, weil du sagtest gerade, Persönlichkeit und Selbstständigkeit sind eng miteinander verwoben, und die Erfahrung mache ich auch. Und ich merke jedes Mal, wie hardcore es mich triggert, wenn mir jemand das Gefühl gibt, also dass ich gerade einen scheiß Job mache oder dass mehr erwartet worden wäre. Und besonders schlimm finde ich das in Situationen, in denen ich eigentlich weiß, war nicht vereinbart, aber die Erwartungshaltung ist plötzlich trotzdem da. Und mir wird ein schlechtes Gewissen gemacht dafür, dass ich diese Extrameile, nenne ich es mal, jetzt nicht gehe. Und ich habe dann halt so diesen Punkt, wo ich dann so Schnitt stehe, in Klamotten heulend unter der Dusche mit Emo-Rock, so, ja, also so für 3 Sekunden und dann geht's weiter. Aber das hat mich so. Weiß nicht, das hat mich gerade so angefasst, als du meintest, Persönlichkeit und Selbstständigkeit sind total verbunden. Und wie man Grenzen steckt, wenn der Labrador übernehmen möchte, der Innere.
Mhm.
Ne?
Was mich interessieren würde, wenn wir nochmal auf das Helfersyndrom schauen, weil es hat ja alles seine Seiten, hatten wir ja auch gerade schon geredet. Und Helfersyndrom kann einfach auch eine sehr negative Seite auch haben. Kann eine positive Seite haben, aber wenn es zu dieser Selbstaufgabe gibt, was, glaube ich, viele mit dem Helfer-Syndrom einfach so verbinden, dieses ich gebe mich selber auf und stelle alles über mich, dann ist es halt was Schlechtes. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, oder was hilft euch bei eurer Selbstständigkeit, damit guten Gewissens umzugehen? Also was sind so die Punkte, wo ihr sagt, die sind wichtig, damit das Ganze auch eine gesunde Balance hat mit so einem Helfersyndrom? Also was ist vielleicht die Extrameile, wo man sagt, okay, die macht man, oder wo setzt man Grenzen? Habt ihr da Erfahrungen, die ihr mal teilen wollt?
Also ich zum Beispiel bin auch viel groß geworden und bin auch jetzt sehr aktiv ehrenamtlich. Und gerade das ist ja auch, geht ja so ein bisschen mit helfen wollen einher, weil das ist halt Arbeit, für die man kein Geld bekommt. Und ich habe da zum Beispiel auch schon mal Sachen kostenlos oder preiswerter angeboten, weil mir das Thema dann sehr wichtig war zum Beispiel. Mhm. Und das will ich mir auch beibehalten und offen halten. Also weil ich gehe sonst, wenn ich mich jetzt vergleiche mit der Alina von vor 10 Jahren, bin ich jetzt hochpreisig und was damals nicht. Mhm. Höherpreisig geht natürlich immer so, ne? Aber genau, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ich will mir die Freiheit beibehalten, dass ich sagen kann, okay, für das Projekt bin ich aber immer noch günstiger, weil es mein Thema ist und weil ich gerne da helfen und unterstützen will. Mhm. Und ansonsten halt nicht. So bei, ne, bei Unternehmen, also es ist immer je nachdem, was für Ziele es so gibt, behalte ich mir es halt selber vor, inwieweit ich helfe. Und das kann ich aber auch so kommunizieren. Das ist ja verständlich. So, wenn ich jetzt sage, irgendwie, ich habe da einen Junge, der ist schwer krank und ich habe gesehen, da gibt es irgendwie eine Spendenaktion und die haben nicht mal eine Webseite, den habe ich eine Webseite geschenkt. Mhm. So, ich habe gesagt, ich kann kein Geld spenden, aber eine Webseite. Und der Junge hat eine Delfintherapie bekommen und ich denke mir dann so, geil. So, ne? Also ich weiß nicht, ob jetzt die Webseite ausschlaggebend war, aber auf jeden Fall ein kleines Puzzleteil von dem Weg. Und das finde ich halt cool und das gibt mir dann einfach so den, ich sag mal ganz stumpf, die Befriedigung, dass dass ich halt da dann geholfen habe und die geben mir ja nichts zurück deswegen und das finde ich dann gut. So
an der richtigen Stelle quasi eingesetzt.
Ja, genau.
Würdet ihr sagen, dass euer Helfersyndrom eine Stärke oder eine Schwäche ist?
Eine Stärke.
Warum? Das ist also nicht warum im Sinne von ist ja gar nicht so, sondern mich würde es echt mal interessieren, warum du das als Stärke auslegst, weil Helfersyndrom als Begriff ist ja negativ konnotiert. Also es gibt ja sogar eine Diagnose zum krankhaften Helfersyndrom, wo eben Leute, ne, also...
Das meinte ich, ja.
Ja. Ja. Genau, aber deswegen würde mich mal interessieren, warum du das als Stärke auslegst.
Boah, warum? Wegen der Weiterentwicklung wahrscheinlich. Mhm. Also weil ich mich selber weiterentwickle, mich und meine Persönlichkeit. Und durch die Empathie wird gestärkt, total, ganz krass. Und das Fachliche halt auch, ne? Wenn ich jetzt irgendwie auf einem, weiß ich nicht, Netzwerkevent schon mal irgendwie, weil ich merke, da gibt es ein Problem und ich kann dann direkt akut irgendwie mit 2, 3 Sätzen helfen, dann mache ich das. Und das ist dann fachlich, ne? Das ist dann, sowohl, ich sage jetzt mal, das Private als auch das Professionelle, also es ist eine Stärke. Aber mit Grenzen. Mit Grenzen.
Ja, ich glaube, dass ich nehme, wie ich es gerade vorhin schon mal gesagt habe, ich nehme es bei dir als so ein richtig bewusstes Helfersyndrom wahr. Und ich glaube, das ist auch der gesunde Art, wenn man genau weiß, zum Beispiel jetzt auch im Club, da hat jemand eine Frage und ich habe das Wissen und kann mit einem Satz der Person helfen, die sonst, ich wüsste, ewig googelt. Und es ist jetzt für mich, ich erwarte jetzt nicht, dass sie beim nächsten Mal mit mir irgendwas zurückgibt oder sonst was, sondern es ist einfach nur, ich habe jetzt eine Ressource oder etwas, ein Wissen, was ich gerade in dem Moment anbringen kann, das kostet mich nichts, ich kann jemanden unterstützen, ist das was Positives und man macht eine bewusste Handlung. Ich glaube, das Negative ist dann wirklich dieses sich gezwungen fühlen, etwas zu tun, also gerade so Kunde erwartet oder sagt irgendwie, er will noch eine Coming-Soon-Seite, mich dauert es zwar nur 20 Minuten, aber das dauert mich ja nur 20 Minuten, weil ich Wissen habe, was ich machen muss und dass ich das einrichten kann und denke, die Person erwartet jetzt, dass ich das so mitmache oder gehen davon aus oder traue mich nicht, dann was zu verlangen, weil ich möchte ja, was ich schon öfter gehört habe, gerade von so Gründerinnen, ich möchte ja eine positive Bewertung, nicht, dass die Person am Ende sagt, was Schlechtes macht und so. Und das ist halt eine Richtung, die ist super negativ. Also wenn ich habe zum Beispiel auch manchmal, wenn ich weiß, ich habe noch so viel Zeit und so, dann mache ich sowas mit. Also dann ist es für mich, ich denke da aber auch nicht eine Sekunde drüber nach, ob ich da jetzt was verlangen soll, sondern es ist einfach der Moment, was Selbstverständliches. Und dann fühlt sich das, finde ich, auch anders an. Also es gibt so zwei verschiedene Lager. Wenn man das Gefühl hat, ich muss das jetzt tun, weil mich das jetzt, also es wird von mir erwartet, oder ich möchte davon dann eine positive Bewertung, dann ist es ja auch wieder an so eine Bedingung geknüpft. Aber so diese bewusste Art, wie du das jetzt so auch erzählst, Alina, das ist ja was, ja, ich weiß gerade, ich weiß, was ich da tue und aus welchem Grund ich das jetzt tue. Und das tut mir nicht weh. Ich habe da jetzt keine negativen Emotionen oder mir, ne, das ist was. Ich habe die Ressourcen, weil ich finde zum Beispiel sowas kann man auch nur machen, wenn man gerade die Ressource hat. Also ich kann ja nur jemand eine Website machen. Und das ist auch wieder was, jetzt muss ich kurz meinen Gedanke fertig machen, bevor ich den nächsten sage. Ich kann ja nur jemandem was, meine Tarotfreundin würde jetzt sagen, ich kann, wenn meine Kelche gefüllt sind, kann ich andere Kelche füllen. Ich kann aber keine anderen Kelche füllen, wenn meine Kelche leer sind. Also dann eher dieses, du hast jetzt, du weißt, okay, du kennst deine Kapazität, du kennst deine Abläufe und weißt, du kannst es einschätzen, ich kann den One-Pager machen, das ist, ne, das habe ich gerade da und das ist okay. Ein negatives Helfer-Syndrom denkt, ich muss das jetzt irgendwie machen, habe aber überhaupt keine Kapazität und eigentlich bräuchte ich Aufträge, damit ich Geld verdiene und macht aber trotzdem noch sowas. Und das, finde ich, sind so die zwei verschiedenen Seiten des Helfer-Syndroms.
Ja, auf jeden Fall. Hat auch ganz viel mit Wertschätzung zu tun. Also ne, auch dieses, wenn ich keine, was ich ganz am Anfang gesagt habe, wenn ich keine Wertschätzung erfahre, will ich auch nicht so viel helfen, als wenn ich Wertschätzung erfahre. Dann macht es mir ja mehr Spaß zu helfen.
Ja.
Ist eigentlich nur logisch.
Aber habt ihr das, dass ihr, also ich formuliere eine Erfahrung und hänge eine Frage dran. Und zwar, dass ich fand es spannend, dass du gesagt hast, Steffi, das gibt dir was, oder ihr beide sagt, es gibt euch was, wenn ihr helft, weil ihr habt die Ressourcen. Wart ihr mal an dem Punkt, weil ich war mal an dem Punkt, dass es bis zu einem gewissen Augenblick mir was gegeben hat und Spaß gemacht hat und dann wurde das ausgenutzt. Wart ihr mal an so einem Punkt?
Ja.
Und wenn ja, wie seid ihr damit umgegangen? Weil mir fällt es in solchen Situationen dann unfassbar schwer, wenn ich eine nicht vereinbarte Extrameile gegangen bin, dann plötzlich zu sagen, so, aber die Extrameile gehe ich jetzt nicht auch noch.
Ja.
Also wenn diese Dynamik sich so eingeschliffen hat, dass man dann voraussetzt, ach komm, machst du halt auch noch schnell mit, ne? So. Pff.
Ja.
Und da dann zu sagen, nee, jetzt ist der Punkt erreicht, jetzt geht's halt nicht mehr. Und dann da so, wie geht ihr damit um?
Also ich kann sagen, dass mich das, dass mir das in Situationen passiert ist, wo ich gar keine richtige Klarheit über meine Bedürfnisse hatte. Zum Beispiel, ich kontaktiere dich per WhatsApp mit einer Sprachnachricht von 20 Minuten und gebe dir Arbeitsaufträge.
Ach so, ich dachte, du meinst mich jetzt gerade.
Nein. Also da hatte ich nicht richtig klar kommuniziert.
Wenn die Sprachnachricht zum Podcast wird.
Ja, gibt's ja sowas. Also ich merkte es, dass das damit zu tun hat, also dass ich solche Situationen hatte, wo ich mir vorher noch überhaupt nicht klar war oder ich meine Grenzen nicht einhalten konnte. Und manche Sachen, da habe ich für mich jetzt einfach Regeln. Jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit der Kommunikation. Ich kann jemanden noch so gern haben, trotzdem will ich diese Kommunikation, die hat eine Regel, die läuft so statt, weil ich einfach auch einmal so gedacht habe, ah ja, machst du jetzt mal so. Und es ist immer irgendwie dann in eine komische Richtung verlaufen. Und deswegen ist eher so bei solchen Sachen, wenn ich die Erfahrung gemacht habe, manchmal konnte ich in der Situation nicht damit umgehen und habe es einfach dann ausschleichen lassen. Mittlerweile bin ich da stärker und kann klarer Grenzen setzen. Aber ich versuche dann diese Sachen so zu achten, meine Regeln, die ich so habe, einzuhalten, egal wie lieb ich die Person habe. Und ich habe nichts gegen Sprachnachrichten. Ich habe was, wenn mir jemand Arbeitsaufträge per Sprachnachrichten gibt. Das ist mein Problem. Ja. Weil da kann jemand 20 Minuten drauf, was soll ich denn machen? Soll ich das jetzt währenddessen mitschreiben oder was? Also das mache ich nicht. Schreib mir eine E-Mail, dann kannst du das sortieren, weil die Person hat dann eben mir währenddessen irgendwelche Geschichten erzählt. Und ich denke, nee, darum geht's mir. Ich spreche ja selber Sprachnachrichten. Aber das sind solche Geschichten, die mir so passiert sind. Und da habe also nochmal kurz, der Auslöser war, weil ich fehlende Klarheit hatte, was meine Bedürfnisse in der Situation überhaupt sind. Und als ich das dann hatte, habe ich da für mich einfach Regeln gesetzt, wie man damit umgehen kann. Ja.
Genau, das habe ich eigentlich ähnlich. Also ich, ja, beruflich oder auch privat oder wie auch immer, wenn, ne, die Person kommt ja auf einen zu, weil der Person das sehr wichtig ist, und fragt halt nach, weil sie eine schnellere Lösung haben will, sage ich jetzt mal. Also wenn man wirklich aufgefordert wird, ne, nach Hilfe gefragt wird. Und das zu betonen, ne, dass man versteht, dass das der Person wichtig ist, das finde ich halt wichtig, das auch nochmal zu spiegeln. Und wenn man dann aber merkt, okay, das ist jetzt nicht meins oder das geht in eine Richtung, die mir nicht gefällt, dann kann man das ja auch eigentlich relativ transparent so kommunizieren, dass man halt ein konkretes Beispiel vielleicht, einen Kennenlerntermin hatte ich mal, weil einer eine Webseite überarbeiten wollte. Und das war halt wirklich eins der ersten Kennenlerntermine, wo ich mir dachte, okay, krass, irgendwie wurde ich jetzt so ein bisschen ausgenutzt. Und dann hatte der mich nachher nochmal angerufen, Mail geschrieben und keine Ahnung, der wollte die Website unbedingt für 500 Euro haben. Und ich habe halt von vornherein aber meine Preise kommuniziert. Also ja. Ich habe von vornherein gesagt, ne, dass es quasi ab da und da losgeht. Und habe dann nachher halt auch gesagt, so, dass es halt so nicht funktioniert. Bei dem Fall habe ich sogar gar nicht auf irgendwen verwiesen, weil ich dann ein schlechtes Gewissen gehabt hätte, diese Person an irgendwen weiterzugeben. Ja, habe halt, also, ne, dass ich selber mit meiner Arbeitsweise und so, dass das halt nicht so passt. Und das ist dann auch in Ordnung, das zu sagen. Also, dass, wenn die Person das nicht akzeptieren kann, ist die halt wirklich hochgradig undankbar. Und das ist halt, weil ich ja in diesem Termin auch schon viele Tipps und keine Ahnung, Ideen rausgehauen habe und dafür nichts berechnet habe. Also, das ist dann, das passt
das
dann.
Das wäre ja so weitergegangen. Also, ja, das ist ja die Erfahrung, wenn jemand da schon so ist, wenn sich da so Red Flags schon zeigen, das wird nie besser.
Das war auch so,
ich wollte erst sagen, selten.
Ne? Da habe ich mir selber geholfen. Yeah. Das muss man halt auch machen zwischendurch.
Ja, voll.
Ja.
Und eigentlich, um nochmal auf deine Ursprungsfrage zurückzukommen, Yvonne, ist, finde ich, wenn dieses Thema helfen oder sich gegenseitig helfen, ist eigentlich eine gute Eigenschaft, wenn das in die richtige Richtung geht. Weil das in unserer heutigen Gesellschaft ja total fehlt. Sich, ne, das, also es ist ja, glaube, viele sind so sehr auf sich fokussiert oder haben andere Gründe, aber dass das gar nicht mehr so selbstverständlich ist, ja, zu gucken, wie geht es den Nachbarn, dass einem sowas auffällt, wenn da irgendwie, keine Ahnung, den man 5 Wochen nicht mehr gesehen hat. Das sind ja diese Dinge, die man immer häufiger hört, wo man dann solche Geschichten erfährt. Wo einfach dieses gegenseitige Hilfe gefehlt hat.
Ja.
Und deswegen ist es, ich finde, es ist so ein Gegenspiel, ne? Ist es jetzt eine gesunde Art, nimmt man jemanden aus oder ne, verarscht man dann jemanden und merkt, haha, der macht ja alles für mich, also kann ich den dann irgendwie noch mehr erwarten. Ist halt, wie bei allem, gibt es nicht schwarz oder weiß, sondern 1000 Grauzonen. Aber eigentlich ist sich ja gegenseitig zu unterstützen und zu helfen was Schönes.
Ja.
Auf jeden Fall.
Sache, die wir noch gar nicht hatten, ist Helfersyndrom versus Konkurrenz. Weil, du hast ja den Club gegründet, weil du gesagt hast, dich fuckt's ab, wenn du irgendwelche Ratschläge oder wenn du halt um Hilfe fragst und wirst in irgendwelchen Foren, Gruppen oder was von IT-Michael aus dem Keller quasi ausgelacht, ja, darüber, dass du eine valide Frage hast. Und ich finde es, als ich gestartet bin.
Ich auch.
Also nichts gegen Michaels da draußen, ne? Das war jetzt nur, ich hätte auch IT-Ingo sagen können. Mir ist nur die Alliteration nicht eingefallen. Ich weiß, das ist in der Branche, glaube ich, auch üblich, Herr, dass du ein bisschen Heat ziehst, wenn du als Frau im Technikbereich eine Frage hast, in einer männlich besetzten Domäne, aber hey. Nee, was mir aber in den Kopf kam, war, ich könnte helfen, tue es aber nicht, weil dann nimmt mir jemand mein Wissen weg. Schon mal gehabt, die Situation? Genau, oder noch nie gehabt?
Muss ich drüber
nachdenken? Ja, ich müsste da auch drüber nachdenken. Interessante Frage. Ich habe eine andere Denkweise, glaube ich. Also ich mach mir da keine Angst vor, weil wenn ich jetzt Tipps und Tricks teile für Internetseiten oder keine Ahnung. Das ist ja nicht anwendbar auf alle Leute, die eine Internetseite haben. Ich weiß nicht, ob ihr versteht, was ich meine. Also das ist so, nur weil ich weiß, wie man irgendwas baut, heißt es ja noch lange nicht, dass das ja. so eins zu eins dann, also ich habe noch nicht so die Erfahrung mit Copycats. Vielleicht ist es auch das.
Ja.
Also ich glaube, hätte ich da ein Problem mit, hätte ich die Webdesign-Böhmen nicht gegründet. Kann ich so ganz klar sagen. Ja. Also ich hatte schon mal sowas bei einer Bekannten, wo ich, da waren aber andere Dinge, die da so mit reingespielt haben, als das Thema an sich, dass ich ihr jetzt was sag. Ich glaube, das war damals die, bei der Person, die ist mir gerade eingefallen, fehlende Wertschätzung, was da dann irgendwann gesagt, okay, nö. Dann sage ich dir nichts mehr, weil die das viel genutzt hat, mein Wissen, viel angezapft hat, viel für sich genutzt hat, aber dann immer so kommuniziert hat, als ob sie das, als ob das so
funktioniert. Das meinte ich.
Und das fand ich dann irgendwie kacke, weil das ist, ja, die stand mir damals einfach näher, die Person. Mhm. Also ich hatte mit der öfter Kontakt und da habe ich mich dann irgendwann so ein bisschen ausgenutzt gefühlt. Aber sonst habe ich da gar kein Problem. Manchmal erhascht es mich, tatsächlich erst gestern Abend, spannend, dass du das nämlich ansprichst. Gestern Abend habe ich nämlich ganz kurz von, also wir hatten gestern ein Online-Meetup, und dann habe ich was so erzählt, und dann habe ich nur kurz gedacht, oh Gott, jetzt habe ich das alles erzählt. Aber dann dachte ich mir, ja, aber das hilft ja den Personen auch und mir hat das ja auch geholfen. Und, also ich habe mir in dem Moment, das war eine ganz komische Situation, also manchmal kommt da auch mal so ein Fünkchen, aber das ist ganz kurz, weil das ist nicht mein Wert. Also ich bin ich denke nicht, wenn ich jemanden unterstütze, dass man von mir ein Stückchen von meinem Kuchen wegnimmt. Ich glaube, das war gestern so ein bisschen dadurch getriggert, dass in meiner Gruppe, in der ich war, eine Person so gesagt hat, ja, es ging um das Thema Ads schalten. Und dann meinte sie nur so, ja, aber in unserem Bereich ist halt voll viel Konkurrenz und deswegen sind die Ads so teuer. Und ich glaube, dieser Satz hat dann in dem ganzen ganzen Thema gemacht so, stimmt, in unserem Bereich ist voll viel Konkurrenz.
Wo ist mein Kuchen?
Und dann war so eine Sekunde, dass ich gedacht habe, und ich habe das alles geteilt und dann war wieder aber dieses, nein, stopp. Das funktioniert so nicht.
Ja. Stopp. Ich glaube, Stufe oder Alleinstellungsmerkmal und so, ne? Was, ja. was einen ausmacht.
Deswegen, aber genau, also deswegen ist meine Antwort, ja. Nee.
Aber hier ja. zum Thema Helfersyndrom, ne? Ich habe echt ein schlechtes Gewissen, weil ich gestern nicht dabei war, weil ich mich selber als Priorität gesetzt habe. Ich bin immer dabei gewesen, wenn ich Zeit hatte.
Ja, das stimmt.
Und gestern ist ja auch meine Arbeitszeit gewesen, aber ich habe halt im Moment echt viel zu tun und muss jetzt auch Projekte machen und bin deswegen nicht zu dem Meetup gegangen und habe echt ein schlechtes Gewissen,
echt?
Weil ich das Gefühl habe, ich habe dich dann nicht unterstützt, zum Beispiel.
Oh. Ach, krass. Nee,
also ich nehme damit was. Ich nehme natürlich auch was mit davon. Ne? Ich inspiriere gerne und ich lasse mich gerne inspirieren. Aber ich unterstütze dich total gerne bei den ganzen Sachen, weil die einfach mega sind. Also diese Angebote und keine Ahnung. Und ich denke mir halt, ich habe ja auch zwischendurch gesehen, wo habe ich das denn gesagt? Ach, Instagram-Story. Habe ich halt gesehen, dass aus dem Club wenige da waren und letzte Mal halt viel mehr. Und dann denke ich mir so, ach Mist, und genau jetzt war ich nicht da. Und dann
fuckt
mich das. Aber ich weiß, dass ich das nicht persönlich irgendwie nehmen muss, weil wenn ich halt mal nicht kann, dann bricht deswegen auch nicht die Welt zusammen. So.
Finde ich voll krass, aber auch irgendwie süß, dass du das sagst, weil das ja überhaupt nicht, also da merkt man ja auch schon, wie du denkst, ne? Weil ich glaube, da würde sich sonst niemand Gedanken drüber machen, wenn er da nicht dabei ist. Und ich erwarte das ja auch überhaupt nicht, ne? Und ich finde, gerade bei den Online-Meetups sind ja oft mehr andere Menschen dabei. Ich meine, ich freue mich immer, wenn ich Menschen aus dem Club sehe, aber es kommt ja auch aufs Thema an, ne? Ob das jetzt gerade ein Thema ist, das jemand hat. Aber irgendwie süß, Alina.
Also mit dieser Schuld lebe ich seit Beginn meiner Mitgliedschaft. Aber es sind halt meistens Zeiten, wo das Kind... ich habe gelernt, damit zu leben, weil ich weiß, es ist nicht schlimm. Ne, mich belastet es, weil da kommt noch bei mir so Pflichtgefühl mit rein. Ich weiß nicht, Alina, ist es bei dir dann auch so, dass so, ne, also Helfersyndrom plus Pflichtgefühl, aber es sind halt meistens auch Zeiten, wo das Kind zu Hause ist oder wir halt in unseren Daily Routinen sind, dass es einfach nicht geht. Ja, und dann lebe ich mit dieser Schuld, aber ich kenne das Gefühl sehr gut, nicht teilnehmen zu können. Ja.
Also ich habe halt, ich habe in Holland studiert und wir hatten auch ein Fach, wo wir wirklich präsentieren müssten. Also wir hatten mehrere verschiedene Fächer, auch Elevator Pitch, keine Ahnung. Also wirklich so Situationen, wo du dann da stehst und auf eine Reaktion wartest. Und ich bin so ein Mensch, ich höre nicht auf zu reden, wenn du mir nicht antwortest. Das kann echt, glaube ich, nervig sein. Also Respekt an meinen Mann, dass er das durchhält. wenn man mir nicht antwortet, dann höre ich auch wirklich nicht auf zu reden. Ja.
Bis du eine Reaktion bekommst.
Ja, quasi irgendwie schon. Ja. Und wenn dann jemand da steht und muss einen Vortrag halten oder irgendwas managen, organisieren, keine Ahnung, vor anderen, dann denke ich mir immer, dann reagiere ich doch, wenn, weiß ich nicht, Elternabend in der Kita ist und jemand fragt was. Ich bin die Erste, die irgendwie antwortet, sobald 3 Sekunden Ruhe herrscht, weil ich mir denke, nee, jetzt muss doch jemand reagieren. Auf dem letzten Erste-Hilfe-Kurs, auf dem ich war, und ich war schon auf vielen, weil ich früher viel in Ferienlager gefahren bin und dann brauchten wir immer einen frischen Schein. Mhm. Auf dem letzten Kurs, bei dem ich war, haben die mich rausgezogen, dass ich nicht mehr antworte. Ich bin dann immer das Modell gewesen, weil ich halt, weil die anderen alles so stille Mäuschen waren. Ich glaube, die teilweise waren die noch aus Führerscheinprüfung, keine Ahnung, so, ne? Da sitzt man da ja noch so ganz schüchtern und traut sich nicht. Und weil dann mein Helfersyndrom schon so krass in Richtung, weiß ich nicht, aktiv war, dass dass die anderen gar nicht zu Wort kamen. So. Und dann habe ich halt, war ich immer die Kranke. Und dann habe ich immer eine, dann haben die mir immer gesagt, was ich für eine Krankheit habe. Also einmal zum Beispiel Zuckerschock, keine Ahnung, ne? So. Und dann musste ich halt verarztet werden von den stillen Mäuschen, sage ich jetzt mal, die dann
noch so. Krass. Aber das zeigt halt, das ist auch so für mich Empathie, ob man auch so merkt, wie ist die Stimmung im Raum? Rudert da vorne gerade jemand rum und es kommt keine Reaktion? Und also ich kenne das von mir zum Beispiel, wenn ich als Teilnehmerin in irgendeinem Online-Meeting bin. Und ich finde es ganz schlimm, wenn man sieht, das sind 20 Teilnehmer und 19 davon haben die Kamera aus. Ja. Und für mich ist das eine Unterstützung, weil für die Person, ich hatte es ja selber auch schon oft erlebt, dann sitzt du da und du kriegst keine Reaktion. Das ist für mich das Allerschlimmste als Host. Ja. Habe ich mittlerweile mich auch dran gewöhnt, aber als Teilnehmer bin ich dann die Erste, also ich mache so selten die Kamera aus oder wenn, dann nehme ich nicht teil, wenn ich nicht aktiv teilnehmen kann, dann bin ich nicht dabei, weil das kann einen echt zermürben, wenn du merkst oder du fragst was und es kommt keine Reaktion, sowas ist einfach ätzend und ich glaube, wenn man selber mal, hat es damit zu tun, wenn man selber mal in der anderen Position war, dass man weiß, wie sich das anfühlt, kann sein. Vielleicht, wenn jemand niemals irgendwie vor jemand stand oder sowas gemacht hat, dann nimmt man das vielleicht auch nicht oder weiß man nicht, wie sich das anfühlt. Und ich neige dann in solchen Situationen, dann mache ich mit und ich habe die Kamera an und ich nick auch immer. Also auch wenn bei uns die Gastexpertin da ist, ich bin die aufmerksamste Person, weil ich weiß einfach, wie komisch das ist, wenn man auf der anderen Seite ist und du starrst in lauter, wenn du überhaupt in Augen starren kannst, dann ist das irgendwie komisch.
Ja. Deswegen auch, ne, um diese nochmal zu den Online-Meetups zu kommen, die ersten waren halt auch wirklich so, dass viele dann, wenn man so in kleinen Räumchen dann verteilt wurde, du sitzt dann nur mit 4 anderen Designern und sollst dich unterhalten und keiner fängt an. Und dann fange ich halt direkt an, Leute konkret anzusprechen, so wie bei wirklich so einem Erste-Hilfe-Notfall, ne? Also da musst du die Leute sagen, so, hey, du in der grünen Jacke, du rufst jetzt den Notarzt an und du jemand in der roten Jacke hilfst mir jetzt hier irgendwie. Einer muss genau irgendwas managen, damit die Leute anfangen
zu handeln.
Ja, vor allen Dingen, es gibt nichts Schlimmeres als Wartezeit. Ja. Wartezeit ist ein, also das ist echt, wer mag Wartezeit? Und wenn man
Könnt ihr Stille gut aushalten in Gesprächen?
Kommt drauf an, mit wem wahrscheinlich oder was für Themen. Wenn man schon so merkt, es stachelt sich hoch und es wird leise, ist nicht gut.
Okay, nee, weil ich habe ich lerne ja gerade neue Mamas kennen. Belangloser Smalltalk, wunderschön. Weil wenn die Kinder viben, dass man guckt, kommt man mit der Mama irgendwie klar, damit die Kinder zusammen spielen können und so. Aber ich habe gemerkt, dass es für mich nicht mehr so schlimm ist, wenn das Gespräch veräppt und also ich mache nicht mehr Gespräch CPR und versuche das irgendwie am Leben zu halten und rede halt irgendwas, damit man nicht das, ne? Das, deswegen wäre halt die Frage, fällt's euch? Weil wenn du sagst, du stehst da und präsentierst oder du musst es präsentieren und hast weitergeredet, wenn keine Reaktion kam, kenne ich von mir auch. Ich habe weitergeredet, weil ich Angst hatte, es ist noch nicht gut genug.
Mhm. Ja.
daher kenne ich das. Und deswegen, das übe ich gerade aktiv zu sagen, ich habe gesagt, was ich wollte, wenn jetzt, dann so, sitzen wir halt also, hier mal schweigend.
Ich habe das auch für mich mal die Erkenntnis gehabt, dass ich das mache. Und dann habe ich auch quasi lernen müssen, dass ich nicht verantwortlich dafür bin, ob das Gespräch gut läuft, wenn der andere Person immer nur Ja und Nein sagen kann. Dann, aber früher habe ich immer gedacht, ich bin dafür verantwortlich. Ich trage die Last an meinen Schultern, ob dieses Gespräch gut verläuft. Und irgendwann habe ich gelernt, okay, das ist nicht mehr meine Verantwortung. Aber trotzdem, ich tendiere dazu, das habe ich auch schon mal erzählt, mein erstes Date mit meinem Partner, ich war die Quasselsuse, weil die er einfach sehr ruhig und ich blabber. Ich finde kein Ende. Und das hat aber auch damit zu tun, das Gefühl, okay, du musst jetzt diese Situation, dass die Person sich wohlfühlt und deswegen blabberst du. Ja. Aber ich glaube, also es hat sich schon verändert. Aber ich kann trotzdem nicht gut damit umgehen, wenn ich nur die Aktive bin und die andere Person, da kommt da nichts.
Ja. Ich mag tatsächlich überhaupt nicht gern über andere Menschen sprechen. Mhm. Und da merke ich dann, dass ich dann einfach ruhig werde und bleibe. Wenn man da steht vor der Kita mit den Muttis, reden die über, keine Ahnung, Schlag mich tot. Und ich denke mir so, ich will lieber über die Arbeit reden. Mhm. So, ich rede einfach gerne über meine Arbeit und ich habe einfach, dann sind das die falschen Personen. So, und das ist halt immer, da muss man immer irgendwie.
Das kenne ich aber auch bei mir, zum Beispiel, wenn ich in der Heimat bin und dann wird über Hinz und Kunz und den und der und ich denke mir, ich kenne die doch alle gar nicht mehr. Und dann merke ich auch immer, ich werde immer ruhiger und denke mir, ich glaube, das ist auch sowas, es ist immer leichter, sich über andere zu unterhalten als über einen selber, als zu sagen, hey, wie geht's dir eigentlich gerade? Und das tendiert dann eher dazu, gerade wenn man mit den Personen jetzt nicht täglich Kontakt hat und das sind irgendwie entfernte Verwandte, dann wird halt einfach über belanglose Menschen, hast du gehört, der hat und hier und hast du schon gehört, dann gehen die Gespräche in die Richtung. Aber ich kenne das auch, Alina, ich merke dann auch so, oh, ich will das einfach nicht, mehr gibt es nichts. Ist mir wurscht, ob die Person sich nur das Auto gekauft hat. Ist mir wurscht, ob die Person, also ich weiß nicht mehr, wer das ist. Und das mag ich auch nicht so. Aber das ist, glaube ich, echt so ein Gesellschaftsding, das gerade tratschen oder sich über andere unterhalten.
Ja.
Ist leichter.
Ja, wobei ich sagen muss, wenn ich merke, ich bin in der Gegenwart von jemandem, der sich das Maul zerreißt über jemand anderen, den er vielleicht nur oberflächlich kennt oder im Kontext der Selbstständigkeit oder so, man ist schon versucht mitzulästern, also ich nehme mich dann nicht raus, wenn man, ne, wenn es irgendwas ist, was irgendwie nervt oder triggert oder was auch immer. Auf der anderen Seite denke ich mir, was mich perfekt bremst, ist, dass ich mir denke, wenn du dir das Maul über die Person so zerreißt, bist du jemand, dem ich keine sensiblen Informationen anvertraue, weil du dir sehr sicher das Maul über mich genauso zerreißt. Also das ist immer den Anker habe ich immer sitzen im Kopf, wo ich denke so, da bin ich raus.
Das habe ich tatsächlich auch, als mir das mal so auch irgendwie bewusst wurde, dass die Menschen, die mit mir so reden, die wahrscheinlich andersrum hinter meinem Rücken auch so über mich reden.
Ja.
Aber man hat eine Studie gesehen, dass Tratsch verbindet und dass Tratsch und Lästern per se eine Gesellschaft auch am Laufen halten und dass es eigentlich nichts Schlechtes ist, solange man niemanden verletzt und aber dass so ein bisschen das dazugehört. Und wir haben uns alle schon mal über irgendjemanden aufgeregt.
Ja, auf jeden Fall. Man muss ja auch auskotzen dürfen, also sonst geht es einem nicht gut. Das muss man ja zwischendurch mal machen. Also das ist normal.
Es ist wie das Salz in der Suppe.
Ja. Spicy. Ja. Aber ich schiel so ein bisschen, ich muss ja das Friedekind gleich abholen, aber ich habe noch eine brennende Frage.
Raus damit.
Unter den Fingernägeln. Oh, scheiße, warte, Train of Thought. Nein, Schäfchen, komm zurück, brennende Frage. Warte. Doch, da ist sie wieder. Genau, das war knapp. Die war fast weg. Ich hatte nämlich noch das Wort Überwindung aufgeschrieben. Wir haben ja jetzt ganz oft schon gesagt, das ist ein Prozess und man wird da besser drin und man lernt, das so besser zu reflektieren, wo ist Helfen noch gut und wo ist Helfen selbstgefährdendes Verhalten im Sinne von, ich übergehe meine Grenzen, meine Energiereserven, meine Werte, was auch immer. Ich will jetzt diese cheesy Frage stellen, hättet ihr einen Tipp für andere in der Situation? Aber wenn man jetzt rückblickend, euer Worst-Case-Szenario vom Helfersyndrom, eine richtige Kacksituation, was hat euch geholfen, damit besser umzugehen? Also hattet ihr so einen Turning Point, wo ihr sagt, es kostet Angst, Nein zu sagen, aber indem ich XYZ gemacht habe, ist es besser geworden oder mir leichter gefallen, Grenzen zu setzen, damit mein Helfersyndrom nicht ausgenutzt wird.
Ja, also ich kann mich eigentlich nur wiederholen. Aus der Ich-Perspektive wirklich die Wichtigkeit betonen des Gegenübers, ne? Also so Gefühle ernst nehmen, ne? Das ist also, ich erkenne an, wie du dich fühlst, und parallel geht es mir damit auch nicht gut und deswegen sage ich nein. Also jetzt mal komplett zusammengefasst davor. Mhm. So, dass man das halt wirklich im Hinterkopf hat, wenn was kommt, wo man denkt, okay, man müsste jetzt eigentlich helfen, aber man will nicht, kann nicht, und das kann man auch kommunizieren, und aus dieser Ich-Perspektive ist es halt nicht auf den anderen, sondern man sagt halt, man selber fühlt sich damit nicht wohl. Mhm. So, das. Und Struktur.
Ich habe auch gedacht, dieses Thema, einerseits ist es beruhigend zu wissen, dass je öfter man das macht, desto besser wird es, desto leichter wird es. Also es ist wie ein Muskel, den man trainieren kann, und jeder fängt mal klein an. Dann hilft es sich, wenn man vielleicht jemanden hat, mit dem man da gemeinsam durch die Situation durchgehen kann. Also dieses gerade, okay, man muss jetzt in der E-Mail eine Grenze setzen, jemandem, hey, guck mal, wie findest du die E-Mail? Also man muss da auch nicht alleine durchgehen. Vielleicht ne, gibt es Menschen, wo man einfach mal kurz um Rat fragen kann. Und das hilft, weil man nicht das Gefühl hat, man ist jetzt alleine und klärt die Situation, sondern man hat hinter sich eine ganze Meute an Menschen oder zwei, drei Menschen, die da mitfiebern und die dich unterstützen. Und was ich gerade, oder was wir vorhin auch hatten, dieses, vielleicht mal kurz fragen, kommt es aus einem Mangel, wie mit diesem gefüllten Kelchen? Ist das gerade eine Mangelsituation oder ist es was ich gerade machen will, ne, weil ich da wirklich Bock drauf habe und da geben kann? Und das ist, was ist der Auslöser, dass ich so handeln möchte? Und was mir geholfen hat, war auch dieses Klarheit über die eigenen Bedürfnisse bei der Arbeit. Also je klarer ich mir wurde, wie will ich kontaktiert werden, wie will ich arbeiten, wie soll es aussehen, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten. Je unklarer ich mir da war, da kann ja jeder kommen und da kann ja jede Situation kommen. Ich weiß halt nicht, ist das gut oder schlecht. Und man weiß es auch am Anfang nicht, sondern das ein oder andere lernt man leider Gottes aus Erfahrung. Es ist, ich glaube, niemanden von uns bleibt es verschont, dass man nicht mal eine komische Situation gerät oder irgendwie sich unwohl fühlt. Aber wichtig ist, dass man was daraus mitnimmt. Mhm. Also, dass man wirklich, ich habe am Anfang immer meine Leistungsbeschreibung, und die war nach jedem Auftrag, wurde die länger, weil ich dann immer aus Dingen, die irgendwie schief gelaufen sind oder Dingen, wo ich mich unwohl gefühlt habe, mein Learning draus gezogen habe, okay, was kann ich beim nächsten Mal anders machen? Weil manchmal kann man in der akuten Situation das Schiff auch nicht mehr retten. Also gerade dieses, wenn man zum Beispiel während des Projekts feststellt, ich bleibe bei dem Thema, ich möchte nicht per Messenger kontaktiert werden, ist es manchmal schwierig, jemand in der Situation zu ziehen. Und ich habe auch schon das Auge zugedrückt und gesagt, okay, bei der nächsten Person mache ich es anders. Ist auch manchmal die Lösung. Ich muss nicht durch jeden Krieg durchgehen, sondern manchmal kann ich einfach ins weiße Fähnchen schwingen. Ich gehe da durch und mache beim nächsten Mal das anders. Und je klarer man sich selber über seine eigenen Bedürfnisse ist, desto leichter fällt es, glaube ich, auch, für sich einzustehen.
Mhm. Ja, dem kann ich auch sehr zustimmen.
Und bei dir, Yvonne?
Ja, ich musste gerade so schmunzeln, als du sagtest, dass man sich auch gerne mal Feedback holen darf zu Formulierungen in E-Mails. Ich gucke in deine Richtung, Steffi. Also die Steffi hat mir nämlich tatsächlich schon bei drei kritischen E-Mails wirklich guten Rat gegeben. Also ich kann aus Erfahrung heraus sagen, dass um Hilfe bitten in dieser Situation, auch für Menschen, die so zu Hyper-Independence neigen wie ich, die lieber sagen, ich mache das alles alleine und dann sitze ich bis nachts um 6 und bin kurz vorm Burnout, aber Hauptsache ich mache es alleine. Ja, also das, davon kann ich so ein bisschen abrücken. Also da habe ich auch eine sehr gute Erfahrung mit gemacht. Und was du gesagt hast, also wenn es sich gut anfühlt, und nicht, wenn man das Gefühl hat, das ist okay, aber eigentlich leide ich gerade total. Ja. Ne? Aber ich glaube, ne, man kann dabei bleiben und sagen, solange es sich gut anfühlt, kann man, wie du sagst, vielleicht mal eine Ausnahme machen, die Grenze mal ein bisschen weiter stecken und so. Da muss man nicht alles bis ins Körnchen ausfechten, ja. Also bei mir ist es ähnlich. Und ich habe tatsächlich für krasse Introverts oder Leute, die keinen Bock haben, um Hilfe zu bitten, festgestellt, dass bei hochemotionalen Themen ChatGPT tatsächlich sehr gut entemotionalisieren kann. Also ich habe den Test mal gemacht mit einer E-Mail, wo es eben um mein Kind ging, mit einer offiziellen Stelle. Und ich dann erstmal geschrieben habe, wie sich's anfühlt, um das Gefühl auch loszuwerden. Sprich, ja, also wirklich, ja. Und dann gesagt habe, bitte hilf mir, den Inhalt dieser E-Mail konstruktiv zu formulieren. Mache ich immer wieder. Also,
ja, das ist auch super.
Also da Bombe, ne? Also das war wirklich, weil du kannst so schreiben, wie du es fühlst. Du hast das Gefühl, du wirst es los. Und das ist auch noch in der E-Mail drin, aber es wird halt
gefiltert.
Sachlich, konstruktiv, das dir, ne, verpackt, wo ich mir denke, so Kirsche mit Sahne, Kirsche auf der Sahne.
ChatGPT habe ich auch mittlerweile echt mega drin. Also ich habe so ein kleiner Tipp am Rande für ChatGPT. Ich habe mittlerweile die App auf dem Handy und die Spracherkennung läuft richtig gut. Das heißt, wenn mir Sachen in den Kopf schießen, kann ich die mit ChatGPT direkt einfach ins Handy sprechen. Ich kriege daraus den Text geliefert, logge mich nachher am Computer ein und kann dann da halt die Antworten mir als Text wieder rausziehen oder keine Ahnung. Ne? Oder dann halt weitermachen, also in der Kombi mit Telefon und Computer. Das ist echt eine schöne Funktion.
Gerade für solche Sachen ist das super gut, ja. Sehr schön. Ja, ich würde sagen,
it's a wrap.
It's a wrap, oder? Also Alina, vielen, vielen Dank, dass du da warst. Ich fand es sehr inspirierend, auch wie du da mit dem Thema, sage ich mal, mit dem Helfer-Syndrom umgehst und was so deine Perspektive ist. Weil ich tatsächlich auch eher erstmal negativ, ein negatives Gefühl mit dem Wort Helfer-Syndrom hatte.
Ja, vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und ich fand es auch echt spannend, dass ihr euch das so ausgepickt habt. Ich habe ja irgendwie 2, 3 Ideen genannt und dachte dann so, okay, Helfer-Syndrom ist so meins, aber habe darüber auch noch nie so gesprochen. Fand ich auch jetzt sehr spannend, mal so einen Einblick zu kriegen.
Ja.
Und bin dann gespannt, wenn ich mir irgendwann diese Folge anhören kann.
Ja.
Das war jetzt für mich auch mega spannend, weil ich habe halt euch ganz oft auf dem Headset und bin dann unterwegs, gehe mit dem Hund raus, keine Ahnung. Und jetzt sehe ich euch währenddessen, wie ich euch höre. Ja. Also das ist so, ich bin da jetzt drin.
Okay, das ist so cool. Wie Love is Blind. Das ist eine Love is Blind-Situation.
Vor allen Dingen, das ist dann auch bestimmt witzig, wenn du die Folge dann nochmal anhörst.
Ja.
Dann ist das dann, war man einmal mittendrin und einmal ist man der Zuhörerin von der Situation. Das ist auch irgendwie schön. Man kennt sich auch immer sehr. Wir verlinken auf jeden Fall deinen Account, wer mal sehen möchte, wer ist das eigentlich? Wer war denn da? Genau, wir verlinken dich, wo man dich findet, auf sämtlichen Kanälen. Und dann sage ich danke und wir hören uns bald wieder.
Auf jeden Fall höre ich euch wieder.
Bis dann.
Bis dann.
Tschüss.